Herzlich willkommen zum Triathlon Chat 113, die letzte Episode des Jahres 2024. Und das hat natürlich nach so einem kleinen Rückblick geschrien, Nicky Boy, der recht umfangreich ausfiel.
Ja, also es war wieder für alle was dabei, würde ich sagen. Eine bunte Kiste, bisschen Rückblick, bisschen Ausblick, bisschen was so aktuell passiert ist. Also ja, war eine schöne Episode. Also eigentlich kann man sagen, wir haben eigentlich wöchentlich mal wieder geredet, was so bei uns in den Köpfen los war.
Eine weihnachtliche Wundertüte.
Die weihnachtliche Wundertüte, das kann man ganz gut zusammenfassen. Und ja, 2025 wird schnell, haben wir beschlossen. Und mir ist gerade, während du gesprochen hast, irgendwas in den Kopf gekommen. Und während ich jetzt gerade geredet habe, habe ich es wieder vergessen. Von daher war es nicht so wichtig, ist ja dann anscheinend egal. Und ja, ich würde sagen, wir geben einfach nochmal ein letztes Mal dieses Jahr in die Werbung und dann starten wir rein in den Podcast.
Kurze Werbung.
Und in der Werbung Core, unser Presenter. Und Nils, ich sag's dir, es ist eine Hassliebe bei mir. Aber ich berichte in diesem ersten Podcast schon, dass die Ironman-Intervalle schon nach 3-mal Hitzetraining bei mir gestern mit sehr niedrigen Pulswerten absolviert wurden. Und du mir schon gesagt hast, ja, ab Woche 2, 3, da wirst du vielleicht dann auch nochmal feststellen, dass die Wattwerte ein bisschen hochgehen, weil die Erfahrung hast du mit deinen Athleten gemacht, mit Hitzetraining.
Tatsächlich, hat wirklich gut funktioniert. Also auch jetzt Hamburg war Proof of Concept, kann man sagen. Bei den Athleten, die es gemacht haben, hat es wirklich herausragend funktioniert. Und gerade die Athleten, die sich jetzt in Hamburg für Hawaii qualifiziert haben, für die bekommt das dann natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung, denn ihr werdet vermutlich im September sehr, sehr viele Trainingsstunden hier in Deutschland machen, wo die Bedingungen nicht mehr so sind, wie sie dann im Pazifik sein werden. Also da hat dann natürlich das Thema Hitzetraining nochmal eine ganz andere Bedeutung. Da geht es nicht primär um die Performance-Steigerung, sondern da geht es dann wirklich darum, dass ihr halt am Tag X in Kona abliefern könnt unter Bedingungen, die ihr hier nicht vorfinden werdet. Und da hat Hitzetraining dann einfach wirklich nochmal eine andere Bedeutung. Und ja, die vorhaben, in Kona zu starten, die sollten sich mit dem Thema unbedingt mal auseinandersetzen. Es funktioniert, es macht absolut Sinn und meiner Meinung nach ist Core da wirklich unabdingbar, um das Hitzetraining so zu steuern, dass man nicht überzieht, weil die Gefahr ist groß.
Die Gefahr ist super groß und ich habe es ja jetzt bei mir auch gemerkt, dass es ultra wichtig ist, dass man da in den richtigen Zonen wirklich unterwegs ist. Und bei mir ist sogar so, ich habe die Sessions bei dir nicht, die du aufgeschrieben hast, nicht ganz durchgekriegt, sondern ich habe dann einfach mich danach noch 10 Minuten passiv hingesetzt in diesem Hitzesuit und bin in den richtigen Bereichen geblieben. Und das ist eben auch so, das kannst du nur überwachen, wenn du den Sensor hast, sonst ist das halt eine Blackbox, die du da irgendwie betreibst. Wenn ihr es mal auschecken wollt, corebodytemp.com oder Link in den Shownotes und mit dem Code 10 CorePL, CorePL großgeschrieben, kriegt ihr 10% Rabatt auf den Core 2 Sensor, limitiert auf einen pro Kunden und das Ganze gilt nur noch bis zum 30. Juni. Also da schnell sein, alle Infos nachlesen und einfach mal ausprobieren, weil, ja, ich sag's euch, wie es ist. Das Training für mich ist sehr, sehr hart. Nils hat gesagt, der hat Athleten, denen macht's gar nichts aus. Findet raus, wie es bei euch ist, aber es bringt nicht nur was für heiße Rennen, sondern in Hamburg Top-Performances und Hitze war da jetzt nicht gerade, Nils.
Nee, definitiv nicht. Und ganz wichtig auch für die, die in Frankfurt starten, die dann sich in Frankfurt für Hawaii qualifizieren, da ist dann der Rolldown und das Einschreiben für Hawaii am 29. Hawaii ist nicht günstig. Also ich glaube, ich würde strategisch, wenn ich vorhabe, mich für Hawaii zu qualifizieren, den Core-Sensor jetzt schon bestellen und die 10% nutzen, denn wenn man sich am Montag für Hawaii angemeldet hat, dann am Dienstag gleich die nächste Investition zu tätigen, das tut, glaube ich, mehr weh, als so selbstbewusst zu sein, zu sagen, okay, ich schaffe das, ich hole mir jetzt den Core-Sensor und dann habe ich ihn schon, dann tut das nicht, fühlt sich nicht so hart an,
wie jetzt, sich du solltest Hawaii im Marketing anmelden. Arbeiten, also rein in den Podcast.
Werbung Ende.
Ja, wir steigen direkt rein. In die, ich weiß nicht, ob wir jemals so früh dran waren jetzt. 6:30
Uhr? Ich ja? Auf den Kanaren immer. Wenn du in Kalifornien um 7:30 Uhr aufgenommen hast, saß ich um 6:30 Uhr ja, auf den Kanaren am Mikro.
Immer. Das hört sich an, als hättest du da so 2 Jahre gelebt und das wäre
voll
der Fall gewesen.
Aber so, wir haben festgestellt, wir haben beide festgestellt, das ist nicht unsere Zeit.
Boah, gar nicht, ey.
Und wer hat's verkackt plus den Tag Verzögerung?
Ja, wir müssen hinten anfangen. Also, wir sind hier jetzt am Samstag, 28. Dezember. Also gestern sollte unser Podcast veröffentlicht werden. Mit den ganzen Weihnachtsfeiertagen haben wir uns eigentlich gedacht, ja komm, nehmen wir Freitagmorgen auf schnell. Ist ja dann sogar der eine Tag, wo viele auch sogar arbeiten. Also es hätte perfekt gepasst. Ich bin dann am zweiten Weihnachtstag zu meinem Vater gefahren und ich war so im Weihnachtsmodus, dass ich alles vergessen habe. Ich hatte weder einen Laptop dabei, noch ein Mikrofon dabei, noch, also gar nichts. Wirklich nichts.
Wobei,
was irgendwie Arbeit angeht, was ich aber richtig geil finde, muss ich sagen. Aber jetzt haben wir natürlich das Problem gehabt, dass dann der nächste Slot heute Morgen um 6.30 Uhr gewesen ist, weil Görkeman heute noch wieder in Urlaub? Fährst du in Urlaub eigentlich oder was, wo fahrt ihr? Auf jeden Fall musst du noch Tasche packen gleich.
Wir fahren in Urlaub, genau, in Skiurlaub, aber nicht spannenderweise in Süden, sondern in Norden, nach Norwegen. Ah. Waren wir noch nie.
In Skiurlaub nach in Schneeurlaub?
Ja, oder? Das ist...
Skifahren oder Schnee?
Also gut, ich fahre ja eh kein Ski, deswegen ist es für mich tatsächlich auch ein bisschen Arbeiten. Und also Arbeiten ist ja bei mir eh immer der Fall, aber das ist nicht schlimm. Ich werde wahrscheinlich Skilanglaufkurs machen, das habe ich mir vorgenommen.
Oh geil. Dann ist natürlich Norwegen perfekt hier, ne?
Ich glaube, Abfahrt soll aber auch richtig gut gehen. Also wir haben wohl keine richtig hohen Berge, ich glaube bis 2000 Meter hoch. Wir sind irgendwie auf 1500 Meter, aber du kannst halt in Norwegen runterfahren auf null, was ja bei uns leider halt nicht mehr der Fall ist. Ich wollte aber vorher noch...
Körke, warte, zu deiner machst du da heimlich ein Höhentrainingslager oder was?
Ja, ich lese auch gerade The Norwegian Method. Es hat gedauert, bis es gekommen ist. Ich habe es ja schon bestellt, ganz am Anfang, als es hieß, es kommt raus. Ich habe es ja, glaube ich, auch schon empfohlen für die ganzen Nerds. Es ist anders, als ich gedacht habe. Also es ist ganz, ganz viel. So die ersten Seiten sind so ein bisschen kulturell und die Geschichte der Norweger, die Geschichte der Wikinger. Ich muss zugeben, ich habe ein bisschen vorgeblättert, weil mich das dann doch nicht so interessiert hat, wie dann letztendlich die Trainingsmethodiken und vor allem auch, und das finde ich sehr cool, die Persönlichkeiten, die Trainingsmethoden oder die The Norwegian Method geprägt hat. Mhm. So, aber ich wollte eigentlich nämlich noch zu deiner Verteidigung sagen, dass du mir ja, das hast du wahrscheinlich schon vergessen im Weihnachtsstress, am Montag sogar schon eine WhatsApp geschrieben hast. Lass uns doch am Montag aufnehmen, weil dann haben wir das Ding im Kasten und müssen uns überhaupt keine Gedanken machen über Weihnachten, denn das lag ja diesmal wirklich extrem arbeitnehmerfreundlich. Also es war ja wirklich cool. Und ich glaube, so ging es ganz, ganz vielen von euch da draußen, dass man ist halt einfach schon irgendwie in so ein Weihnachtsloch gefallen. Also wie gesagt, ich gucke ja irgendwie jeden Tag nochmal, klappt zumindest eine halbe Stunde morgens den Rechner hoch und abends nochmal, was die Athleten geleistet haben. Die waren auch echt alle krass fleißig über die Tage, bis auf die krank sind. Und da muss ich sagen, das hat unsere Familie auch so ein bisschen, echt, Anna ist jetzt glaube ich seit zweieinhalb Wochen, Kaspi auch immer und nicht so richtig, also Anna war richtig krank. Aber Kasper, wir haben so viele Taschentücherpackungen verbraucht in den letzten zwei Wochen wie sonst im ganzen Jahr. Mhm. Und das haben halt einige Athleten auch. Also das ist schon echt krass, wie lange das dann die Leute doch hinlegt. Ich hatte ja diese klassische 9-Tage-Erkältung. 3 Tage. Und rotz aber irgendwie seitdem auch wieder so ein klein bisschen rum. Also so hundertprozentig weg ist es doch nicht. Also aber ansonsten würde ich sagen, war dieses Jahr Weihnachten wirklich so, das war halt, keine Ahnung, essen, schlafen, mit den Liebsten zusammen sein und ansonsten nicht viel machen. Was aber vielleicht auch daran gelegen hat, dass du bei uns hier halt einfach wirklich Weihnachten komplett in so einer Nebelsuppe warst. Und dann siehst du die ganzen Bilder von den Athleten, die im Süden sind. Also jetzt mit Süden meine ich jetzt nicht auf den Kanaren.
Köln hat schon gereicht. Wo.
War bei euch auch schon gutes Wetter?
Ja, wir sind am zweiten Weihnachtstag hier, als wir zu meinem Vater gefahren sind, sind wir hier losgefahren bei bestem Sonnenschein. Und dann sind wir in so einer Nebelsuppe angekommen und die war gestern den ganzen Tag. Und wir sind gestern Abend nach dem Abendessen quasi zurückgefahren und ich weiß gar nicht wo auf der Autobahn, aber irgendwo im Ruhrgebiet klarte das dann so ein bisschen auf, so um Hamm rum, glaube ich. Und bis da war es wirklich so, keine Ahnung, 100 Meter Sicht und richtig, richtig dicker Nebel und so. Auch so gefühlt so eine, mit dem Nebel so eine hundertprozentige Luftfeuchtigkeit, die noch mitgekommen ist.
Genau.
Also so richtig unangenehmes Wetter. Und ich habe dann irgendwann nach dem Abendessen habe ich rausgeguckt Und die Lampen, die also die ganz normal draußen von den Häusern, die Verkehrslampen und so, die Straßenlampen, das Wort hat mir gefehlt. Wenn du da hingeguckt hast, die haben so, also wenn du so Foto-Video-Geschichten machst, die das machen, die kennst, da gibt es extra so Filter für, dass die so glowen. Weißt du, dass sie so ein bisschen so einen Schein drumherum haben. Das hatten die alle automatisch, weil da die so in der Nebelsuppe hingen. Und dann habe ich nur gedacht so, boah, das ist richtig nass kalt, so dunkel. Und jetzt überleg mal, du müsstest noch trainieren. Da habe ich gedacht, boah, gar kein Bock. Also das ist so ein Wetter gewesen, wo, boah, ne.
Aber ist es gut für die Haut, hohe Luftfeuchtigkeit, so 4-5 Grad, dann hast du danach immer so eine richtig schöne, richtig gute Haut. Und B, finde ich, wenn du drin bist, macht das ja schon Bock. Ich habe es nämlich gemacht, Nicky Boy. Ich habe es gemacht. Ich mache aber auch nicht so bekloppte Sachen wie du, weil da müssen wir als erstes mit einsteigen. Oh Mann, das ist echt nicht unsere Zeit. Die Straßenlampen heißen übrigens Straßen.
Stimmt. Aber wieso höre ich dich jetzt nicht mehr? Hast du dein Mikrofonkabel wieder rausgezogen? Eieiei. Oh. Recording in New Jersey. Jetzt höre ich dich wieder. Ich glaube, es war.
Hörst du mich nicht mehr?
Doch, jetzt höre ich dich wieder. Ich glaube, es war bei mir, was auch immer das war. Internetausfall. Mein Internet.
Ja, der Schwiegerpapa hat das nicht richtig gemacht. Stromausfall.
Nee.
Stromausfall im Haus Steigenburg.
Ich habe hier. Das sehe ich jetzt gerade. Der Fehler liegt bei mir. Ich habe hier. Wir haben ja Glasfaser jetzt im Haus. Und ich habe die. Ach, guck mal, die Uhrzeit. Wir haben genau, so richtig Wortfüllungsprobleme. Das ist ja richtig
sagen,
schlimm. Mann. Ja, wir müssen ehrlich sein. Diese WLAN-Repeater habe ich noch nicht installiert und habe eigentlich hier, gerade hier liegt auch LAN in jedem Zimmer und ich habe meinen Rechner hier über LAN angeschlossen. Und ich bin aber gerade dabei, das Arbeitszimmer so ein bisschen mal aufzubauen und hatte alles verschoben, alles abgestöpselt wieder, was so provisorisch angeschlossen war. Und das LAN-Kabel liegt gerade neben mir und ich bin hier über das WLAN verbunden mit einem Streifen, einem WLAN-Streifen.
Oh, das ist nicht gut.
Also deswegen, daran wird es liegen.
Okay,
das stimmt. Steckst du dich das gleich noch hier heimlich während der Episode kurz an.
Ist nicht schwer, weil ich quatsche immer so viel, dass du dann richtig viel Zeit hast.
Und ich höre dir eh nie zu.
Genau. Heute wird eh so eine Ausgabe. Ich finde ja echt, also das ist auch, glaube ich, das, was uns beiden, also uns steht viel im Weg, um irgendwie sportlich nochmal groß rauszukommen. Also ich war für meine Verhältnisse ja schon ein bisschen größer als 1,74 Meter. Du bist eh 1,95, aber richtig groß rausgekommen bist. Da rot, das stimmt jetzt nicht. Rot war schon, das war schon coming out, sportlich gesehen. Ansonsten, glaube ich, steht uns das als Familienväter echt im Weg, dass wir halt einfach den Arsch nicht früh hochkriegen. Das hat man ja auch in dieser Umfrage gemerkt, die wir mal gemacht haben. Und als du dann gestern geschrieben hast, so machen wir dann Early Bird am Samstag oder lassen wir ausfallen, das ist ja ganz klar, wir lassen natürlich nicht ausfallen, weil den Streak von, was haben wir jetzt, 113 Episoden, das ist ja schon auch, da bin ich auch echt stolz drauf, einfach seit über 2 Jahren jede Woche, deswegen halten wir das aufrecht. Aber ich glaube, dass das tatsächlich für uns das Riesenproblem ist, dass wir beide nicht die Early Birds sind, die Bock haben von 5 Uhr bis 7 Uhr zu trainieren, um dann um 8 Uhr mit der Family am Frühstückstisch zu sein. Das heißt, das Training geht ja eh schon zum Kompromiss der Family, aber dann halt noch mehr, wenn du es während der normalen Tageszeit machst. Und da wir halt einfach unseren Hintern nicht hochkriegen, ist das echt schwer, irgendwie Rennen mit Ambition zu machen, wenn man nicht so ein harter Hund ist und eine harte, wie heißt das? Hund und?
Hündin.
Rüde und Hündin. Ja, ich glaube Rüde und Hündin. Rüde ist der männliche, ist doch Rüde, oder? Der männliche Hund. Oh Gott, ihr merkt echt, das sind Sachen.
Bei Hunden bin ich raus. Aber
ich hatte Bio-Leistungskurs.
Ja, das solltest du dann wissen. Aber nee, du hast natürlich absolut recht. Also das ist so ein Ding. Aber ich, auch da, glaube ich, ist das natürlich so ein, wieder so ein Gewohnheitsding. Ne? Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wenn du mal 6 Wochen jeden Tag um 5 Uhr deinen Arsch hochkriegst und trainierst, dann vielleicht läuft das dann beim einen oder anderen immer noch besser, aber es wird auf jeden Fall bei dir besser funktionieren als jetzt gerade bei uns diese 6:30 Episode.
Nein, safe, das tut es natürlich auch, aber ich war ja wirklich, als ich in Australien war, ich war 3-mal zum Trainieren da und gerade das erste Jahr bin ich in Melbourne in der Squad geschwommen, zumindest 4-mal pro Woche. wo wir wirklich immer um 6 Uhr ins Becken gesprungen sind. Und ich meine, es gibt ja keine bessere Voraussetzung als Australien, Monsterwetter, eine super Truppe, jungfräulicher Pool, morgens um 6, gezogene Leinen und du springst da um 6 Uhr in dieses Wasser rein. Also dieser Moment ist ja wirklich cool. Und es sind auch alle um 6 reingesprungen, weil die Geschichte, ich kann sie nochmal erzählen, weil ich glaube, es sind viele Hörer dazugekommen, die diese Geschichte noch nicht gehört haben. Du hast sie, glaube ich, schon wahrscheinlich dreimal gehört. Aber das erste Mal, dass ich da war, war 2003. 2002 war ich 31. auf Hawaii und habe gedacht, so, du musst im Schwimmen einfach was machen. Und bin dann, glaube ich, am 6. Januar 2003 bin ich nach Melbourne geflogen. Und wir haben in Kiel, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, in der Uni-Sporthalle, die wird während der Semesterferien zugemacht. Das heißt, man konnte in Kiel zwischen Weihnachten und Neujahr nicht schwimmen. Das Hörnbad, das ist jetzt, glaube ich, so ein neues 50 Meter Superbecken, das gab es damals noch nicht. Das heißt, ich bin irgendwie für 10-12 Tage nicht geschwommen. Und vor dem Abflug war das dann auch so, dass du gedacht hast, oh, mache ich mir jetzt nochmal den Stress, irgendwo hinzufahren. Und das war für mich als nicht so guter Schwimmer oder auch schlechter Schwimmer, man kann sagen, wie es ist, war das halt einfach fatal, wenn ich 2 Wochen lang nicht im Wasser war. Und dann bin ich aufgeschlagen in Melbourne. Ein Buddy von mir ist da hingezogen zu dem Zeitpunkt, bei dem sollte ich wohnen, aber habe dann Gott sei Dank über Powerbar einen anderen Kontakt bekommen. Spannenderweise, eine kleine nette Side-Story. John Keery, das habe ich dir, glaube ich, tatsächlich noch nie erzählt. Mit dem habe ich noch nie vorher gesprochen. Habe dann über Powerbar, über Marc Przebecin, Grüße an dieser Stelle, auch ein sehr guter Triathlon-Coach. Also ein sehr guter Triathlon-Coach, das auch kann man streichen. Das steht nicht mir zu, das zu beurteilen. Aber ein guter Triathlon-Coach. Und Marc wurde auch von Powerbar gesponsert. Und Marc hat mir erzählt, du, ich war da schon, ich gebe dir einen Kontakt. Und dann habe ich John angerufen. Und das war wirklich Mitte Dezember, dass der Kumpel von mir, bei dem ich pennen sollte, mich versetzt hat. Und dann habe ich gesagt, ja, hier ein deutscher Profiathlet und letztes Jahr 31. auf Hawaii. Man muss ja immer so ein bisschen trommeln. Und ich will rüberkommen. Und er so, alles klar, wann willst du denn kommen? Nee, erst war die Frage, wie lange willst du denn bleiben? Ich so, ja, 3 Monate. Und er schon so, okay, 3 Monate, ja, kriegen wir schon irgendwie hin. Wann willst du denn kommen? Ich so, ja, in 10 Tagen geht der Flieger. Und dann hast du so kurz gehört, so Stocken am anderen Ende des Telefons. Und dann, das ist aber wieder so typisch Aussie-like. Nee, überhaupt nicht. Typisch Aussie-like. Und einfach wieder diese coole Mentalität. Ja, warte mal ganz kurz, wann sagst du, wann landest du? Und ich habe genau das gesehen. Ich so, alter Scheiße, jetzt stehst du da, wenig Kohle, musst gucken, wo du pennst. Und dann war halt 6. Januar schlage ich auf John. Und er so, ja, da sind wir übers Wochenende auf einer Hochzeit. Ab dem 8. kannst du bei uns pennen. Und ich so, alter, Bombe, Wahnsinn. Und daraus wurde dann echt so eine richtig gute, was heißt gute Freundschaft. Jetzt haben wir natürlich keinen Kontakt mehr. Er ist mittlerweile auch 2- oder 3-facher Familienvater und über die Zeit auseinander. Aber das ist der Inhaber oder ehemalige Inhaber von Cycle Zone, dieser ganz bekannte Laden.
Ah, in den kenne ich sogar.
Noosa, vorher Mululuba, wo Frodo immer sein Rad zum Bikefitting hingebracht haben. Und John ist dann extra für mich aus seiner Bude, also aus seinem Zimmer ausgezogen, ist in die Garage gezogen, hat sich dann in der Garage aber so ein richtig geiles Schlafzimmer gebaut, aber halt keine Aircon oder ähnliches, also das war natürlich nur in der Bude und hat 3 Monate in der Garage gewohnt, damit ich dann in seinem Zimmer, ich habe auch gesagt, ey John, warte mal ganz kurz, ich ziehe hier in die Garage. Ich meine, der hat das cool gemacht, der war halt handwerklich super begabt, aber das war wirklich extrem cool, John Keery. Also nochmal an dieser Stelle, er wird den deutschen Podcast nicht hören, weil er eh nicht Deutsch versteht. Aber vielleicht hat Frodo ihm ein bisschen Deutsch beigebracht. Aber das war wirklich ein sehr, sehr cooler Move, weil 10 Tage vorher einen Anruf zu bekommen, dass einer 3 Monate bei dem wohnen will. Aber das hat extrem Spaß gemacht. Aber um den Kreis zu schließen, Schwimmtraining. Ich fliege nach Australien, 2 Wochen lang nicht geschwommen. Erste Schwimmeinheit war mit meinem Buddy in so einem Public Pool, wo wir irgendwie 2 Kilometer geschwommen sind und ich so, oh, Jesus, Langbahn. In Kiel sind wir immer auf der Kurzbahn geschwommen. Schon nochmal eine andere Nummer. Und dann das allererste Schwimmtraining im Squad, wo der Coach dann auch gesagt hat, nee, hier komm, du bist 31, auf Hawaii, auf jeden Fall Fastlane. Ich so, nee, Slowlane. Er so, nee, komm, Mediumlane. Und dann war ja die erste Einheit Warm-up und nach 400 Metern hat er mich dann ganz nach außen auf die ganz schlechte Slowlane. Bahn gesteckt. Slowlane. Mit den 60, 70-Jährigen, die irgendwie, keine Ahnung, 2-mal pro Woche Recreational Schwimm machen. Das war schon hart. Aber selbst da, wo ich dann nachher 5-mal pro Woche geschwommen bin, 4- bis 5-mal pro Woche geschwommen bin, selbst da fiel es mir immer schwer, wenn um 5 Uhr der Wecker geklingelt hat. So, du hast recht, man gewöhnt sich natürlich dran, das ist alles eine Frage der Routine. Aber dass du da dann morgens zum Pool rennst und schreist Hurra, obwohl super Wetter war, weil ich finde auch, sagen ja immer alle, ist super cool, Aber du musst ja irgendwann musst du ja schlafen. So, und wenn du halt erst spät ins Bett, und ich komme ja nicht mal mehr spät ins Bett. Ich gehe tatsächlich um 23 Uhr ins Bett spätestens. Aber ich muss halt einfach noch, wenn Kasper im Bett ist, dann nochmal so 1 bis 2 Stunden am Rechner sitzen. Das heißt, vor 23 Uhr komme ich eigentlich nie ins Bett und dann kannst du einfach nicht um 5 aufstehen. Dann hast du 6 Stunden Schlaf und das weiß mittlerweile jeder. Es gibt zwar immer Leute, die sagen, sie kommen mit 6 Stunden Schlaf aus, aber unterm Strich merkt man dann tatsächlich doch, dass das nicht der Fall ist, dass es irgendwann halt einfach auf die Konzentration oder auf die Gesundheit geht. Und das sind sehr viele, die sagen, sie kriegen es hin und die halt einfach echt über Jahre hinweg sehr, sehr wenig schlafen. Aber irgendwann, so spätestens ab dem 45., 50., 55. Lebensjahr, siehst du das den Leuten an, dass sie halt einfach nur wenig geschlafen haben. Und da gibt es mittlerweile wirklich sehr, sehr viele valide. Die halt 7 bis 8 Stunden schlafen, haben schon bessere Voraussetzungen als die, die nur 5 oder 6 Stunden schlafen. Das ist einfach so. Naja, und das bedeutet halt, wenn du um 5 aufstehst, musst du spätestens um 22 Uhr im Bett sein. Mhm. Was jetzt aber zu dieser Jahreszeit, finde ich, überhaupt kein Problem ist, weil genau das, was du beschrieben hast, wie es bei deinem Papa Steinbeck, ne? Oder?
Riesenbeck. Einbeck? Ja.
Riesenbeck, genau. Genau so ist es bei uns tatsächlich seit Dienstag. Also du hast den Himmel, also es ist wirklich auch so neblig. Aber es ist dann, finde ich, wenn du dann trainierst, wenn du deinen Hintern hochkriegst, macht es doch Spaß. Also ich bin am 2. Weihnachtstag, wollte ich halt echt früh fahren, bin ich nochmal aufs Gravelbike gestiegen und das war so dunkel. Ich wollte eigentlich um 8.30 Uhr losfahren, das wurde gar nicht hell. Und dann bin ich dann doch erst um 9 losgefahren und wollte eigentlich so Runden fahren bei uns am Elbufer. Und dann war aber irgendwie, das war so leer und das war halt so eine surreale Atmosphäre, weil was ja cool ist, ist, wenn es neblig ist, ist es ja immer so ruhig. Das ist ja dann wirklich, du bist
keiner
ja
geht spazieren,
so
dein, nichts. Genau. Ja, die Leute bleiben
das
im Haus.
Deiner, oh, geil, in deiner eigenen Welt. Und da bin ich dann halt nochmal so eine 2-Stunden-Schleife gefahren. Und die hat echt Bock gemacht. Und gestern bin ich dann tatsächlich noch einmal wir waren bei Annas Family in Eutin. Und da bin ich nochmal so den Klassiker, die Kellersee-Runde gelaufen. Und die bin ich das letzte Mal relativ kurz vor Frankfurt gerannt. Und hatte doch eine andere Form, als ich jetzt habe. So nach 3 Tagen
Überraschung.
Weihnachten und verdammt wenig Laufen wegen der Erkältung. Das Ding hat echt für unsere Verhältnisse ein paar Höhenmeter, sind nur 150, aber halt auch auf 16 Kilometer. Ich dachte auch nur, es sind 14 und bin natürlich spät losgelaufen und bin dann halt auch voll in die Dunkelheit reingekommen. Und das war halt auch ein bisschen so, wo ich gedacht habe, boah, jetzt wird es hier ein bisschen zäh, war dann auch eine Stunde 20. Aber es ist, finde ich, schon ein cooles Gefühl, wenn du dann das Training absolviert hast und mir hat es auch währenddessen echt Spaß gemacht.
Geil.
Aber du hast dir ja Heiligabend die Keule gegeben. Das war ja wieder so eine typische Stangenburg-Aktion.
Ich habe wieder eine typische Stangenburg-Aktion. Alter. Das war auch so, also hier wurde ein Weihnachtslauf organisiert, ein Weihnachtsspendenlauf und ja, als wir hingezogen sind, wurde ich in die WhatsApp-Gruppe hinzugefügt und dann war natürlich keine Frage, dass ich da am Start bin und mitlaufe und die Idee war halt am 24. Kilometer, am 24.12. 24 Kilometer zu laufen. 24,12 Kilometer sind es dann geworden, also wir sind quasi das Datum gelaufen. Und das Ganze als Spendenlauf und da sind auch über 5.000 Euro läuft noch die Aktion. Wer möchte, wer noch kein Ziel hat, ich kann mal einfach den Spendenlink nochmal in die Shownotes packen hier. Aber es sind also fürs Kinderhospiz hier im Rhein-Sieg-Kreis und ja, ist ordentlich Kohle dazugekommen. Ja,
was ich wollte gerade sagen, für die Pushing Limits GmbH. Und ich bin kein Gesellschafter, ich darf das sagen.
Das war eine gute Idee jetzt. Gute Geschäftsidee.
Kinderhospiz ist aber auch echt fies, ne? Mhm. Das ist wirklich so, finde ich, also es verändert sich tatsächlich auch nochmal in dem Moment, wo man Eltern wird. Also wir haben auch beim Graveln haben wir auch so 2 Stellen, wo man am Kinderhospiz vorbeifährt. Boah, da wird man dann doch immer echt sehr, sehr wehmütig. Aber vor 2 Jahren ist mein Papa ja gestorben. Und der ist dann ja auch die letzten Tage ins Hospiz gekommen. Und für mich war Hospiz vorher immer so eine, ja, also wie willst du das formulieren? Abgabestelle klingt jetzt absolut hart. Aber ich glaube, es weiß jeder, was ich meine. Also so, die Alten können nicht mehr zu Hause wohnen und irgendwie Krankenhaus ist auch kein Platz mehr. Also kommen die ins Hospiz und das ist ja totaler Schwachsinn. Also es gibt sicherlich Hospize und Hospize. Hospize, die sind irgendwie kommerziell organisiert. Aber eigentlich ist ein Hospiz ja ein Ort wo Menschen halt würdig gehen sollen und wo sie halt einfach nochmal so die letzten Tage oder die letzten Wochen, teilweise halt auch Monate, einfach nochmal wirklich so verbringen können, dass der Weg halt irgendwie schön gestaltet wird. Und mein Papa hat dann auch wirklich mit sehr, sehr viel Glück einen ganz, ganz tollen Platz bekommen und man muss auch leider sagen, auch ein bisschen über Beziehungen, über Annas Schwager, der ja Arzt ist. Und da hat sich mein Blick übers Hospiz halt komplett verändert, weil das ja wirklich, also der Großteil arbeitet da ehrenamtlich und will halt einfach den Menschen oder den Sterbenden halt einfach nochmal wirklich eine gute Zeit geben und auch der Familie eine gute Zeit geben, also dass sie sich halt wirklich auf sich konzentrieren können und alle anderen Aufgaben drumherum erledigt werden. Und das war für mich wirklich eigentlich ein fast schon schöner Part am Tod meines Vaters, dass ich halt einfach, dass ich meinen Blick auf Hospize halt komplett verändert hat, weil das wirklich so, also natürlich ist es immer fies, weil Sterben immer, zumindest für die Angehörigen und auch für die, die sterben, meistens etwas ist, was man nicht will, aber was halt einfach zum Leben dazugehört, so platt das auch klingt. Aber dieser Blick aufs Hospiz, das war wirklich so etwas, was sich für mich komplett verändert hat, zum Positiven. Was aber natürlich trotzdem fies ist, wenn man dann an so einem Kinderhospiz vorbeifährt. Deswegen echt guter Empfänger der 5.000 ja. Euro, die ja noch größer werden können.
Ja, absolut. Ja, hatte der Tarek hier organisiert mit Mike zusammen und das war echt super coole Geschichte und da konnte ich natürlich nicht Nein sagen, Nils. Und es gab natürlich auch die Option, ab der Hälfte einzusteigen, ab 12 Kilometer, aber das ist natürlich auch keine Option. Nee, und außerdem hatte ich eh noch viel zu wenig Laufkilometer im Dezember und hab die Laufkilometer im Dezember dann nochmal kurz verdoppelt. Mit einem Lauf verdreifacht. Ich hatte, glaube ich, wirklich 10 oder 15. Ich weiß es gar nicht. Also fast verdreifacht die Laufkilometer im Dezember. Und ich habe ja hier schon vorher mein Leid geklagt, dass es nur darum ging, im Dezember hier umzuziehen, Lampen anzubringen, Regale aufzubauen und sonst was. Wird es immer noch ein paar Wochen geben, aber es lichtet sich so langsam, so dass ich mich dann hoffentlich passend so zum 1.1. so richtig guten vorsatzmäßig wieder mehr dem Sport widmen kann. Aber die 24 ging erstaunlich gut. Also wir sind natürlich auch human gelaufen. Ziel war so 6er Schnitt, dass halt möglichst viele mitlaufen können. Und das war auch echt kein Problem, das am Ende durchzulaufen. Was ich aber schon gemerkt habe, ist halt, wenn du wirklich lange nicht so lange gelaufen bist, so die Füße, leco mio, ey. Also ich habe wirklich noch 2-3 Tage später danach die Füße gemerkt, weil wir ja dann ja schon 2 Stunden 25 oder sowas unterwegs waren und gelaufen sind. Und wenn du halt einfach wenig Belastung hattest, dann merkst du einfach wieder richtig gut, wenn du sowas schwimmst oder so, dann hast du so ein bisschen muskulär, wirst du müde, aber da passiert nichts. Aber laufen, da merkst du einfach wieder, was da für ein Impact ist. Und es hatten auch viele, also es sind viele Mitglieder, die noch nie einen Halbmarathon gelaufen sind, die haben dann krass da 24 durchgezogen. Da sieht man wieder, was so eine Gruppe und so eine Motivation oder so ein Ziel auch machen kann. Einer von den Jungs hat einen Tag vorher bis 3 Uhr gesoffen und hat dann seinen ersten Halbmarathon gelaufen. Also das war schon richtig beeindruckend. Der wollte eigentlich früher abdrehen, hat er noch nicht gemacht, war richtig geil. Und ja, das ist dann so, da merkt man einfach immer wieder, Laufen ist dann doch so eine Impact-Sportart und egal wie gut du irgendwann mal warst, wenn du so lange wenig gelaufen bist und dann halt so ein Brett rennst, das merkst du einfach körperlich, ne? Das geht dann halt nicht aufs Herz-Kreislauf-System und ist davon überhaupt kein Problem, aber so strukturell, dann irgendwie bei Kilometer 23 zwickt das Knie ein bisschen, dann tut der Fuß ein bisschen weh und einen Tag später auch noch und das ist einfach echt krass, also da merkst du das einfach mal wieder, so diese langen Läufe beim Laufen. Das ist, man sagt immer wieder, man weiß auch, die muss man dann doch anders vorbereiten und muss man sich ein bisschen besser mit beschäftigen, als einfach aus der kalten Hose, weil sonst hat man ein paar Tage mehr was davon.
Aber das war natürlich Lauf.
Ja, absolut. Aber es hat natürlich richtig Bock gemacht, da wirklich am 24 zu laufen, die 24 und dann danach nach Hause, Kaffee, Kuchen ein bisschen und dann den ganzen Tag gekocht, abends dann gegessen, geil, und das war schon ein schöner Start in den 24. Und ich muss auch sagen, das war so, es ging dann um 9 Uhr los und morgens aufgestanden und so richtig so dieses, ja nicht Race Day Feeling, ne, aber so dieses, oh geil,
klar, heute mal
wieder was, so du stehst auf und jetzt steht erstmal der Sport im Fokus. Das hat richtig gut getan und ich habe danach zu Jana auch gedacht, so boah, also die letzten Tage oder Wochen habe ich schon vermisst, wirklich regelmäßig irgendwie Sport zu machen. Und das ist mir da nochmal so richtig bewusst geworden. So dieses, du stehst auf und weißt, so, jetzt mache ich erstmal Sport und für ein paar Stunden. So, ja. Das ist jetzt erstmal dieses Gefühl, oh, das ist, ich liebe das einfach, ne? Ich liebe das einfach. So dieses, jetzt steht das im Fokus, ich mache das jetzt, das ist genauso wie, wenn du dich mal mit einer großen Gruppe irgendwie Samstagmorgens zum 3-Stunden-Ride oder 4-Stunden-Gravel-Ride verabredet hast oder so und weißt, so, ja, jetzt noch ein schnelles Frühstück rein, noch einen doppelten Espresso, irgendwie noch aufs Klo vorher und dann geht's ab. Das ist immer so diese gleiche Routine, aber das ist eine der geilsten Routinen, die es gibt. Aber wenn es um 9 ist, ist es okay, aber wie jetzt um 7 oder 6.30 Uhr, ja, das haben wir ja schon erörtert. Das ist dann schwierig. Aber das war wirklich eine schöne runde Sache und ein gutes Weihnachtsding. Und das wird jetzt ab jetzt auch Tradition. 24. ist 24 Kilometer Lauf.
Ja, mega. Ja. Aber das ist, muss ich auch sagen, also driften wir ja schon so ein bisschen Richtung Recap 2024 ab, was wir heute ja noch unbedingt machen müssen. Dass ich auch festgestellt habe, oder nicht nur ich, sondern auch die Jungs vom Tuesday Ride, der jetzt auf Mittwochs verschoben wurde, weil es ein bisschen besser ins Training passt von den Athleten, die mitfahren können, das sind ja nicht viele, aber die dann mal die Gelegenheit haben mitzufahren. Da passt das halt ganz gut und dadurch ist die Gruppe jetzt auch so ein bisschen größer geworden. Also Günni beispielsweise, der als Profiathlet natürlich immer fahren kann, der fährt in der Regel dienstags eher was Intensiveres auf der Rolle, klar. Und dann kann er halt Mittwoch nochmal so einen Aerobentag nachschieben. Der fährt dann mit. Und Flo und Gusti ja eh, die beiden Gucci-Boys, die Mäzene, die arbeiten nichts mehr. Also das ist jetzt überspitzt gesagt, das stimmt so auch nicht. Aber die haben halt einfach die Möglichkeit, sich das einzurichten. Und wir haben halt auch echt alle so festgestellt, also Günni wahrscheinlich nicht, weil für ihn ist es Daily Business, aber für Björn und Flo und für mich, also kann ich sprechen, dass das echt einer der schönsten Tage der Woche ist. Also ist eigentlich so, oder man kann fast sagen, dass das der Tag ist, auf den ich mich am meisten freue. Das darf jetzt die Family natürlich nicht hören. Das stimmt so auch nicht. Aber genau das, was du halt eben beschrieben hast, wir treffen uns immer um 8:45 bei Flo zum Espresso und dann geht's halt los. So, und auch diese Tatsache, dass es halt ein Dienstag oder ein Mittwoch ist, wo ja jeder andere arbeitet, ist halt einfach so ein super Luxus, weil du halt einfach echt, die Straßen sind leer, jetzt beim Graveln, du fährst durch einen Park und triffst halt irgendwelche Rentner, die mit ihren Hunden unterwegs sind. Ansonsten ist im Winter keiner um zwischen 9 und 11 oder 10 und 12 irgendwie im Park unterwegs. Und das ist so ein Luxus und genau das, was du beschrieben hast, das ist halt der Hammer. Dann klappst du irgendwie um 13 Uhr den Rechner hoch und arbeitest dann halt. Ich meine, ich arbeite dann eh am Dienstag immer noch spät, weil ich ja immer noch das Lauftraining habe. Das heißt, dann arbeite ich bis 21 Uhr und am Anfang hatte ich auch echt immer so, oh, unter der Woche und der 2 Stunden fahren. Aber wenn ich dann überlege, wie oft ich am Wochenende arbeite oder morgens früh oder abends spät den Rechner hochklappe, dann ist es völlig legitim, wenn man auch mal unter, also es geht ja.
Ja, das ist das Krasseste. Das hatte ich auch nochmal irgendwann, dieses, wenn das denn so ein fester Termin ist, dann verlierst du ja irgendwann auch dieses schlechte Gewissen und freust dich wirklich drauf.
Voll.
Und manchmal absolut. Ist ja so, du klappst morgens den Rechner aus oder hast irgendwie abends nochmal reingeguckt und weißt, ah, das und das müsste ich irgendwie noch, das hat irgendwie Priorität, da muss ich nochmal ran. Und dann setzt du dich an den Rechner und dann diesen Absprung zu finden, zu sagen, ich gehe jetzt mal 2 Stunden Radfahren oder 1 Stunde laufen oder ey, sei es nur 1/2 Stunde irgendwie Yoga machen, Krafttraining machen, sonst was. Ich verpasse diesen Moment so oft. Dann ist es schon so 16, 17 Uhr, dann ist irgendwie auch Family Time bald und dann hast du wieder keinen Sport gemacht und dann musst du noch hier 2 Regale aufbauen, bei mir jetzt gerade. Aber das ist so dieses, wenn du es dann mal machst, dann hast du schon fast ein schlechtes Gewissen. So, und da denke ich mir immer so, hä, ey, warum? Bei uns ist, A, haben wir die Flexibilität, was natürlich ein Riesenluxus ist, was viele, die jetzt zuhören, nicht haben. Was natürlich super schade ist. Durch Homeoffice ist es wahrscheinlich bei vielen deutlich besser geworden schon, was cool ist. Aber ich nutze diese Flexibilität viel zu wenig, beziehungsweise wenn ich es dann mal mache, dann habe ich schon fast ein schlechtes Gewissen irgendwie, was komplett dämlich ist und unnötig ist, weil ich habe auch kein schlechtes Gewissen, wenn ich mich am Samstag oder am Sonntag mal hinsetze und ein paar E-Mails beantworte oder irgendwas so. Da müsste ich eigentlich ein schlechtes Gewissen haben, aber ja, irgendwie, nee, aber das ist irgendwie das so drin immer voll. Noch. Obwohl ich ja, und du ja auch, du warst ja noch voll. Nie, du weißt ja nicht mal, wie das ist, richtig angestellt zu arbeiten. Du kannst dich ja nicht mal reinfühlen. Das ist ja was du in deinem Leben noch nie gemacht hast. So, eigentlich, bei dir ist es, wo kommt das her?
Das ist halt einfach, glaube ich, so dieses klassisch Deutsche. Das war so diese deutsche Präzisionsarbeit.
Das sind halt richtig,
ich glaube, wenn du das ein Amerikaner oder einem Australier erzählst, ich glaube, der wird dich angucken und wird sagen, hä, das ist genau das, was ich dir erzählt habe, schon so oft, wenn du halt in den Ländern erzählst, du bist Triathlon-Profi, dann sagen sie, Alter, Hammer, mega, dass du so den Job machst und wie cool. Und in Deutschland sagen die halt, ja, was ist denn dein richtiger Job? Das ist ja, und das ist ja auch immer noch so. Also jetzt klar, wenn du Patrick Lange heißt oder Laura Philipp oder Anne Haug, dann wissen die Leute wahrscheinlich, oh ja, das sind ja die Großen, aber alle anderen Triathlon-Profis, die werden wahrscheinlich schräg angeguckt. Und ich glaube, das hängt ganz viel auch mit dieser Attitude zusammen, diese deutsche Gewissenhaftigkeit und wir ziehen das Ganze durch und da hast du dann halt einfach ein schlechtes Gewissen, wenn du am Dienstag für 2 bis 3 Stunden auf dem Rad sitzt, zu einer normalen Zeit, wo alle anderen arbeiten. Und das Coole ist aber tatsächlich, dass sich das bei uns so etabliert hat, dass jetzt auch zum Beispiel so Zahnarzttermine oder irgendwelche anderen Termine, wenn das geht und irgendeiner sagt, ich kann nicht, ich muss zum Zahnarzt, wo, hä, bist du nicht mehr ganz dicht? Das geht doch nicht. Also kannst du doch jeden anderen Tag der Woche, kannst du doch einen Zahnarzt. Ja, nee, aber dann muss ich ja monatelang warten. Ja, völlig egal. Dann musst du halt monatelang warten. Das ist halt wirklich so eine Tradition. Und genau das, was du halt beschrieben hast, und ich glaube, da sprechen wir jetzt vermutlich allen aus der Seele, die diesen Ausdauersport machen, in einer guten Gruppe, Tour Fix, kann ja auch, ich finde auch im Sommer irgendwie Early Bird, 6 Uhr, ist ja auch total cool. Kommst du um 9 nach Hause, hast irgendwie schon 100er in den Beinen oder hast einen Long Run in den Beinen und bist dann halt mit Brötchen bei der Family und hast den ganzen Tag frei. Ich glaube einfach so dieses Gefühl, das ist so cool und du gehst ja wirklich beflügelt durch den Tag, aber das ist für mich, muss ich echt sagen, also da auch nochmal Kudos an die Jungs, ist so dieser Dienstag-Mittwoch ist echt immer so eine der absoluten Highlights der Woche, weil halt du einfach dieses Gefühl hast, dass du dich halt, ja, ist einfach ein super guter Start. Und das ist aber auch etwas, auch jetzt so in der Vorbereitung auf Frankfurt, diese Routinen, was du halt gesagt hast. Also ich finde, man muss versuchen, dass man so 3 bis 4 feste Termine pro Woche hat. Am besten irgendwie, keine Ahnung, Trainingstermin, würde ich jetzt sagen. Ja, genau.
Gym. Und wie wir jetzt
jedes Mal bei Tobi einfließen. Letzte Woche, da müssen wir auch nochmal drauf sprechen, was ein Typ und auch echt, was für cooles Feedback von euch an die Folge, wo viele gesagt haben, ja, am besten immer so eine Folge, aber es gibt halt sehr, sehr wenig Tobis, denn es geht ja nicht nur darum, dass man etwas gut kann oder seine Leidenschaft lebt, sondern man muss die auch noch gut vermitteln können.
Absolut.
Und das, da muss man sagen, Tobi, alter Schwede, das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ich habe es ja dann irgendwie 2 Tage später aus Spaß gepostet. Ich glaube, in Amazon sind jetzt die Langhantelstangen und die Scheiben, die sind ausverkauft und die Equalizer. Wobei ich halt auch sagen muss, Nicky Boy, das habe ich auch währenddessen schon gedacht, ich glaube tatsächlich, die Leute in der Großstadt, von denen haben die wenigsten Pain Cave. Und die Eltern sind, da hat, glaube ich, keiner ein Pain Cave. Weil das halt einfach echt, weißt du ja selber auch, ich weiß nicht, spätestens wenn Frieda ihr eigenes Zimmer braucht, jetzt bist du natürlich, seid ihr umgezogen, aber in der Kölle-Wohnung wäre das auch nicht gegangen. Dann wäre aus dem Büro das Kinderzimmer geworden und dann war es das mit dem Pain Cave.
Ja, der Pain Cave ist ja quasi Pain Cave / Büro. Also da, wo der Rechner steht, steht auch die Rolle mit dem Rad und so einer Langhantelstange, die kannst du an die Wand stellen. Mit den Bumper Plates, die brauchen nicht viel Platz. Also die,
nee,
die
aber wenn Frieda jetzt ihr eigenes Kinderzimmer in der alten Wohnung, dann wäre das doch ihr Kinderzimmer geworden, oder nicht?
Das wäre ihr Kinderzimmer geworden.
Dann
also hätte ich aber mit dem Büro ja irgendwo anders hingemusst und dann hätte ich mein Pain Cave Büro irgendwo anders hin ausgelagert.
Okay, gut.
Und hätte da halt diese Scheiben reingestellt. Also das ist ja, wenn du, ja, bei mir jetzt Homeoffice, aber wenn du natürlich irgendwo angestellt bist und ins Büro gehst, dann geht das nicht, dass du in die Büroecke deine Langhantel.
Großraumbüro und du stellst ja genau. Also, das glaube ich auch.
Ja.
Und aber eigentlich brauchst du ja auch ein Rack.
Aber sind wir mal ehrlich, diese Equalizer und die Langhantelstange mit den Plates, das nimmt alles zusammen weniger Platz weg als eine Rolle und ein Fahrrad, was du irgendwo hast. Und das, ja, bauen die Leute dann ja auch auf. Und ob sie das jetzt ins Wohnzimmer stellen oder sonst was. Also ich glaube, das geht schon. Das geht schon.
Also bei uns wird's, ich baue die Rolle auf, wenn ich auf der Rolle fahre. Deswegen fahre ich auch so wenig auf
ich
der Rolle.
Sagen,
auch
schon, du fährst und dann
wird
die
das,
Rolle.
Dann wird das, ja, aber auch nur deswegen.
Ja.
Wenn ich die Rolle stehen hätte und ich habe das mal so ganz vorsichtig bei Anna angedeutet, dass so eine Langhantelstange und so die Platten, dass das nicht viel, da hat die mich angeguckt, da ist erstmal, Gürke, bist du bekloppt? Wir müssen hier gerade aus, versuchen irgendwie, und wir wohnen ja schon großzügig für Stadtverhältnisse und vor allem für den Stadtteil auch, aber ich glaube, dass das wirklich für extrem viele ein Problem ist. Du hast natürlich recht, aber man muss halt auch sagen,
Prioritäten setzen jetzt, du musst einfach Prioritäten setzen.
Ja, aber das ist,
also, oder du musst halt ins Gym.
Dann, ja, das, dann hol, ich weiß
dann
ich
dann
doch.
Dann hol dir eine Gym-Mitgliedschaft und ab geht's. Hör doch jetzt mal auf mit den Ausreden.
Nein, ich will, es ist ja jetzt auch kein Ausredenkatalog. Ich wollte einfach nur für die Leute sagen, für die Leute quasi in die Bresche sprengen, die gesagt haben, Leute, nicht jeder hat die Möglichkeit eines Pancaves. Weil ich glaube tatsächlich, in der Stadt hat die Minderheit die Möglichkeit eines Pancaves. Und das ist natürlich total Luxus. Aber, und das hat Tobi bei mir 100% erreicht, wie oft hast du das schon probiert, diese Kniebeuge an der Wand? Einmal.
Viermal.
Bisher. Ja, und wird besser, oder?
Ja.
Das fand ich auch echt witzig, die ganzen Leute, Eva und Co., die das geschickt haben, Janka glaube ich auch, da waren einige, die konnten das richtig, richtig gut. Halleluja, aber da sieht man halt einfach wieder, es bringt was, wenn man einen Bewegungsablauf oft wiederholt. Aber das war für mich auch so eine, also Krafttraining einmal pro Woche muss das sein, muss ich auch sagen. Und ich hab ja Kettlebells im Schrank. Das ist ja letztendlich das gleiche in Grün. Natürlich ist es jetzt nicht das Richtige und wahrscheinlich würde Tobi mich jetzt auch auseinandernehmen, dass Kettlebells eher so im Bereich Planks fallen, ich wollte es gerade sagen. Aber ich habe aber sogar schon überlegt, wir haben ja diesen fiesen Keller hier bei uns. Das ist ja so eine alte Stadtvilla, wo drei Parteien wohnen.
Siehst du, so ein Keller, da kannst du auch deine Rolle dann aufbauen und
ich frage die, ja, Rolle passt nicht, das wird zu eng, aber halt in dem Flur, und das ist richtig so wie bei Schweigen der Lämmer, weißt du, so ein Ding.
Geil, mit so Holzverschlag alles, und so.
Ja, wo alles abblättert und so, und geil. So richtig fies. Also wenn kein Licht wäre, würdest du dich nie trauen, da reinzugehen. Aber da wäre Platz und ich habe schon überlegt, ob ich die über uns und unter uns frage, ob das okay ist. Die dürfen die auch selber nutzen, wenn ich da so ein Rack hinstelle und eine Langhantelstange. Das wird hinhauen. Ich habe da schon so einen kleinen Plan gemacht. Und das wäre der Gamechanger. Runter in den Keller, dann irgendwie so über die Box, dann so Rocky Balboa-Mucke und dann trainierst du da unten. Das stinkt dann sicherlich auch relativ schnell nach Schweiß, geil, wenn man so richtig die Gewichte stemmt. So eine Ostblock-Gewichthuber-Bude, davon wieder nicht sagen, musst du biepen, aber ich glaube, es weiß jeder, was gemeint ist. Und dann, das fände ich cool, das wäre so mein Vorsatz, weil da hat Tobi echt, ich glaube, alle beim Schneewittchen gepackt. Das ist einfach wirklich, ist ein Gamechanger, werden wir dann sehen, aber man fühlt sich ja auch besser. In dem Moment, wo du mehr Power hast und mehr Dampf hast, fühlst du dich besser und ja, das war eine richtig, richtig gute Folge. Ich habe auch überlegt, ob das eine der Highlights-Folgen des Jahres war. Na klar, man hat immer so ein bisschen das danach immer so im Kopf, also das, was halt am dichtesten passiert ist, welche ich auch richtig gut fand und nicht nur, weil das ein Buddy von mir ist, sondern weil er auch, glaube ich, extrem vielen aus der Seele gesprochen hat, war die Folge mit Basti.
Mhm. Voll.
Muss man auch sagen.
Ja.
Also die hat mir auch richtig, richtig viel Spaß gemacht. Also da waren viele bei natürlich. Wenn man jetzt so durchgeht, generell wahrscheinlich die dann so mit Gästen, die machen halt schon auch immer Spaß, weil man halt Sachen lernt. Fiesesten war das Recap von Frankfurt. Da hast du mir nochmal richtig einen auf den Latz gehauen.
Das war, ja, aber das ist auch immer noch die bestgehörte Folge übrigens.
Ehrlich? Ja, aber nicht besser als Hell on Wheels.
Doch,
nicht besser.
Doch.
Nein!
Doch.
Ehrlich?
Mhm.
Nick versohlt Nils den Hintern, ist mehr gehört als...
Die ist mehr gehört als Hell on Wheels. Also das ist definitiv so, Nils. Die Zahlen lügen nicht. Also daran sieht man auch gut, so dass... Also klar, so die Folgen mit Gästen sind für uns super geil, weil, also gerade wenn es sowas wie mit Tobi ist, dann hast du fachlich total was. Und ich habe es dir, wir haben dann im Podcast aufgelegt und dann haben wir danach noch kurz gesprochen. Ich habe dir auch gesagt, so geil, Göcke war so richtig im Wissensextraktionsmodus und hätte noch 3 Stunden weiter irgendwie fragen können. So, da kam der einfach so, da habe ich bei dir so richtig das Flackern in den Augen des Coaches gesehen. So,
ja, aber es lag auch.
Ja, war voll geil, voll geil. Also das ist ja nicht, woran das lag oder so. Das ist ja einfach schön zu sehen und total geil, wenn du dann siehst, okay, das ist jetzt was auch für einen persönlich richtig relevant und interessantes Thema ist. Und das habe ich bei Tobi halt genauso gehabt, wo ich gemerkt habe, boah, das ist jetzt nicht so, okay, ich stelle jetzt die Fragen und es ist cool und es macht Spaß, sondern da kommt auch noch so richtig, boah, es interessiert mich gerade richtig doll und je länger wir reden, desto mehr interessiert es mich.
Aber weil es am Typen liegt.
Ja, ja.
Und das finde ich ist mir wieder so, das ist ja jetzt auch keine Weisheit oder sonst irgendetwas, aber das fand ich wieder so faszinierend. Du hast Leute, die haben unheimlich viel Know-how. Die wissen echt alles. Und du hast jetzt wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, wie viele Wissenschaftler da draußen, die jetzt Tobi versuchen könnten, auseinanderzunehmen und sagen, Planks ist die beste Übung, die es gibt. Und das, was du da erzählst, ist totaler Schwachsinn. Plank macht total Sinn. Aber wie er das halt erzählt hat und mit was für einer Überzeugung. Und die Leute, es gibt halt Leute, die haben unheimlich viel Ahnung, die können das einfach 0,0 transportieren. Und dann hängst du davor und hörst ihn zu und denkst so, boah, ist ja irgendwie gut, was du erzählst, aber so richtig catchen tut mich das nicht. Und dann hast du halt Tobis, die halt wirklich Ahnung haben, die halt ihren Job leben und die dich dann so fesseln. Und das ist, finde ich, das macht halt den Unterschied. Und deswegen hat das so Spaß gemacht.
Es ist ja so, für mich, das, was du gerade beschrieben hast, ist für mich ganz, ganz klar der Unterschied zwischen Anwender und Theoretiker.
Oh ja,
also
stimmt.
Dieses
Coach und Wissenschaftler.
Ja, ja, so Coach und Wissenschaftler, was auch immer. Also das ist ja genau dieses Ding. Es ist ja eine Seite, im Labor zu wissen, was schnell macht. Aber du hast da ja, ich meine, ich habe auch an so vielen Studien teilgenommen, an der Sporthochschule und sonst was. Und ich habe das ja, keine Ahnung, man kann das dann auch da natürlich wieder auseinandernehmen und kritisieren. Du kriegst da ein Protokoll, du sollst dich vor jeder Untersuchung gleich ernähren, vorher das gleiche trainieren, damit das messbar ist. Hast du natürlich nie gemacht. Niemand hat sich 100% gleich ernährt. Niemand hat 100% das gleiche vorher trainiert oder nicht trainiert. So, ne, das ist dann immer eine Sache. Und dann hast du halt Coaches, die über Jahre das machen. Und es gibt ja diesen schönen Spruch, der eigentlich immer, also wer Erfolg hat, hat Recht. So, und das ist ja so dieses Ding, okay, Tobi macht das seit Jahren, verbessert Athleten seit Jahren, hilft denen. Und das ist so für mich dieses Thema, okay, Planks haben mit Sicherheit irgendwo ihre Nutzen. Und er hat ja auch nicht gesagt, das ist kompletter Blödsinn, lass das auf jeden Fall sein. Er hat ja auch ganz klar gesagt, Planks ist der Load, also du musst so einen hohen Load fahren, um einen gleichen Reiz zu haben, den du mit einem viel kleineren Aufwand und mit einem viel kleineren Ermüdungsreiz setzen kannst mit einer Langhantel gegenüber einer Plank. Also das heißt, das ist für uns, wenn wir eh schon viel Swim, Bike, Run machen, einfach viel effektiver und besser im Gesamtkontext in Bezug aufs Load-Management. Und das vergisst man dann ja immer schnell, wenn man so eine einzelne Aussage rauszieht, die ja geil reißerisch ist und geil funktioniert und auch cool ist. Aber er hat natürlich auch zu 100% recht. Aber natürlich gibt es dann irgendeinen Wissenschaftler, der auch sagen kann, ja, Planks ist super geil. Dann ist ja aber immer auch A noch die Frage, zu welchem Preis, in welchem Kontext, für wen. Und ach, das wissen halt so Typen wie ein Tobi. So, der trainiert zweimal mit dir und weiß genau, was du brauchst. Und das ist so, glaube ich, richtig geil rübergekommen in der Episode. Und das ist so, ich mag so Typen halt einfach. Das ist die nicht nur, ja, hier, sondern Tobi liest Studien, der hat ja auch ganz viel von Wissenschaft und da gibt es was Neues und da gibt es was Neues und der ist da am Zahn der Zeit. Muss er wahrscheinlich auch, wenn er mit Dan Lorang viel zusammenarbeitet. Und ist aber, er weiß trotzdem aber auch aus seiner riesigen Erfahrung, und das hast du halt einfach gemerkt. Und das ist so geil daran. Vermittelt er es häufiger und kann es dementsprechend gut. Und er weiß halt wirklich, was in der Praxis funktioniert. Du hast es auch schon öfter gesagt und viele andere Coaches auch. Ja, es ist ja am Anfang war es auch so dieser V2 Max-Hype, als das aufkam. Dann hat jeder nur noch V2 Max trainiert und dann irgendwann auch gemerkt so, ach hoppala, bei der Langdistanz, wenn ich jetzt eine 90er V2 Max habe, heißt das noch nicht automatisch, dass ich ein gutes Ergebnis einfahre. Wenn meine fauler Max halt hier irgendwie Richtung 1 geht, auf einmal ist der Stecker raus und ich verbrate so viele Carbs, dass ich gar nicht ins Ziel komme oder halt irgendwie völlig hochgehe. Und da hat man das auch so schön gesehen in diesem, ja, was war das, 2019, 20, 21 oder sowas in dem Zeitraum, dieses ja, V2 Max-Ding, wo das so hart aufkam, wo dann auch wieder zurückgerudert wurde so ein bisschen und auf einmal kommen die Norweger, die den ausgelöst haben, gehen auf die Langdistanz und machen wieder, da hast du dich ja so bestätigt gefühlt, ah, guck mal hier, die machen richtig Langtraining und sonst was. Und das hat für mich Tobi richtig schön gezeigt wieder und ja, das ist... So Typen brauchst du einfach. Das hat voll einfach Spaß gemacht und wird sicherlich nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir Tobi bei uns nicht nur im Podcast, sondern vielleicht auch in bewegter Form gesehen haben. Da haben auch ganz viele nachgefragt. Also da wollen wir definitiv nochmal was machen.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Ja, so wenn wir da zurückschwenken auf die Highlight-Folgen, also meine definitiv auch natürlich, was du gesagt hast, Basti, Tobi, meine auch so ein bisschen Ironman Frankfurt, muss ich sagen. Nicht jetzt aufgrund von Genugtuung und so, sondern vielleicht auch so Ironman Frankfurt in einem größeren Kontext, so die ein oder andere Folge auf dem Weg dahin, hat mir auch richtig Spaß gemacht. Also ab dem Zeitpunkt, wo klar war, Görkemann startet auch, und wir gehen gemeinsam auf die Reise. Das war schon richtig cool und das war auch das Feedback, dass das viele auch richtig gut fanden oder jetzt auch eingefordert, ja, Nils, melde dich an, Marathon, nimm uns mit auf die Reise zum Training und solche Geschichten. Das fand ich schon richtig gut, muss ich sagen. Das hat mir Spaß gemacht, so dieses gemeinsame Training dahin, was lief nicht und dann nachher auch das Rennen aufzuarbeiten. Und da sieht man ja auch, dass die Leute daran auch Interesse hatten, weil es die meistgehörte Episode einfach ist. Ja, und natürlich alle Episoden irgendwie, wo wir einen Gast hatten, finde ich immer schön, weil du was Neues erfährst über Leute oder überhaupt mal was erfährst von denen außerhalb von diesem, was irgendwo im Internet steht oder sie selber auf Social Media schreiben oder posten, wenn du das siehst. Aber da erfährst du ja relativ wenig über die Leute. Also für mich war so die Folge mit Caro Pole hat mir noch sehr viel Spaß gemacht.
Sagen. Voll, wollte ich auch gerade sagen. Genau.
Weil das auch so, ja, da waren so viele Überraschungen drin und so viele Momente, wo du geschmunzelt hast und dich so gefreut hast und so witzig fandest und wo man vorher einfach das nicht wusste. Und das finde ich auch immer cool.
Ja, witzig. Hatte ich auch jetzt die ganze Zeit im Kopf, wollte ich auch nochmal sagen, die mit Caro war auch für mich eine der Highlights. Auch genau aus den Gründen, also weil sie halt einfach auch echt ehrlich gesagt hat, so die ganzen Geschichten lagen ihr auf der Zunge, hat sie einfach rausgehauen, sowohl die guten als auch die schlechten. Also und ist auch für mich, muss ich sagen, ich habe dann auch so drüber nachgedacht nochmal, wollte ich dir eigentlich schreiben, dass du dich auch nochmal ein bisschen vorbereiten kannst, aber du kriegst es ja eh auch immer schnell spontan hin und Weihnachten ist dann tatsächlich dazwischen gekommen. Klar sind jetzt irgendwie, wenn du Trimark anguckst, werden Laura und Patrick zum Triathleten des Jahres gewählt werden. Die haben Nizza Hawaii gewonnen, Streckenrekord und zum dritten Mal Hawaii-Sieger, brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber das ist ja dann irgendwie auch nur so die eine Seite der Medaille und wenn du dann so dieses Jahr davor anguckst, muss man sagen, oh, okay. Aber es gibt halt nichts Größeres als diesen Sieg, wobei ich das auch nicht finde, weil das finde ich schon krass. Da haben wir uns, glaube ich, auch kurz schon drüber unterhalten, als es um die Trainer des Jahres geht, wo natürlich Philipp das auch absolut verdient hat. Denn genau das, was wir vorher auch mal so ein bisschen kritisiert, steht uns gar nicht zu, aber angemerkt haben und gesagt haben, oh, halt da immer irgendwie so ein bisschen den Influencern rumlaufen und Kai Pflaume da in Topform bringen. Vielleicht sollte man sich lieber mal darauf konzentrieren, große Rennen zu gewinnen. Und das ist uns ja beiden irgendwie aufgefallen, dass dies Jahr da scheinbar ein anderer Fokus war. Vielleicht auch nicht, vielleicht kam uns das auch nur so vor, aber auf einmal haut dann Laura das Ding weg und auch ja auf eine super souveräne Art und Weise, also schon richtig, richtig stark. Und auch gerade, wenn man sich diesen Weg anguckt, den die zwei und halt auch Philipp gegangen sind, ist es natürlich absolut berechtigt, dass er Trainer des Jahres geworden ist. Aber wer jetzt halt auch im Nachgang echt einen rausgehauen hat, da haben wir nämlich noch gar nicht drüber gesprochen, 73 Weltmeister Jelle Gehns und halt Ben, Trainer von Jelle Gehns und auch von Patrick. Interessanterweise ähnliche Konstellationen. Jelle Gehns jahrelang bis Paris, glaube ich, in der Truppe von Joël Filliol trainiert.
Genau, ja.
Und dann zu Ben gewechselt, mit dem Wechsel auf die längeren Distanzen. Bei Patrick haben wir schon drüber gesprochen, Wechsel von Björn zu Ben. Und natürlich gebührt auch den Coaches davor sehr, sehr viel diesen Erfolg ist. Aber scheinbar macht Ben irgendetwas richtig, dass er es halt schafft in kürzester Zeit. Gut, bei Jelle war das jetzt, der hat auch vorher schon das T100-Rennen in, wo war das, Vegas, glaube ich, gewonnen. Ja. Also das war halt einfach auch ein Wechsel der Distanz. Aber nichtsdestotrotz, also halt dann so souverän Weltmeister zu werden, ist schon richtig, richtig stark. Und da muss man auch sagen, der kann irgendwie dann auch so Trainer des Jahres sein. Und das wollte ich eigentlich auch sagen. Was ich halt spannend fand, war, dass überhaupt keiner aus dem ganzen DTU-Umfeld auch nur vorgeschlagen war. Denn die sind halt einfach Team-Olympiasieger geworden, was halt alle 4 Jahre stattfindet, was erstmalig der Fall war. Auch super, also sowohl Tim als auch Lisa als auch Laura haben unfassbar starke Einzelrennen ja auch gemacht. Also Tim jetzt nicht ganz so, aber Lisa und Laura mit Sturz vorne mit dabei gewesen. Also da muss man halt auch sagen, da hat auch die DTU, ich weiß gar nicht, Thomas Möller ist jetzt mittlerweile der Head Coach, wen man da jetzt quasi das zuschreiben kann. Da sind dann natürlich auch die Stützpunkttrainer. Ron Schmidt hat wahnsinnig viel. Auch Dan wieder bei Laura. Also da gibt's ja zig Leute. Die ganze Crew um Saarbrücken rum. Steffen Justus, Ungerman. Also da sind einfach ganz, ganz viele, die an diesem Konstrukt beitragen. Deswegen ist es wahrscheinlich auch so schwer, da eine Person zu nennen. Aber da sind natürlich auch Trainer, die absolut dieses Prädikat verdient hätten quasi, weil sie natürlich dazugehört haben. Genauso wie auch, finde ich, Laura als Triathletin des Jahres, denn sie hat auch echt on point in so einem Vierjahreszyklus wieder bewiesen, wie fit sie ist. Nicht nur mit diesem fantastischen Endspurt, sondern ja auch wirklich im Einzelrennen, wo sie echt Pech hatte mit dem Sturz. Aber wer halt auch, finde ich, so Triathletin des Jahres national ist, Caro Pole auch. Ich weiß gar nicht, ob sie dann Newcomerin wurde, aber das ist ja bei den ganzen 73-Rennen, die sie gewonnen hat und auch bei der WM in Neuseeland, hätte die ja letztendlich den Titel auch schon fast verdient. Klar, das steht dann so ein bisschen im Schatten von der Laura Philipp, aber für mich auch absolut eine der Athleten, also Laura und Caro, die halt wirklich krass, ja, überrascht hat Laura jetzt nicht, aber on point delivered haben quasi.
Ja, ja, absolut. Also hast du komplett recht und das zeigt aber einfach auch wieder ganz gut, ich meine, brauchen wir jetzt nicht das 1.000.000. Mal drüber sprechen, das Ding auf Hawaii,
absolut,
beziehungsweise Ironman WM, bei Laura war es dann Nizza, ist halt so nicht nur medial, sondern auch in der Szene bei den Athleten, weil diese Awards werden ja von den Lesern und Leserinnen vom Trimark eben gewählt, ist halt einfach Fokus, ne? Mhm. So, kannst du machen, was du willst, das ist das, was sie mal. Wir hatten es ja irgendwann auch mal so ein Reel, da haben viele dann drunter gepostet, so, ja, aber wenn ich ehrlich bin, ist es schon so das, warum ich angefangen habe mit Triathlon und ja, das hat mich inspiriert. Viele Jüngere dann auch so, na, nee, Hawaii interessiert mich gar nicht. Also ich glaube, es passiert gerade so in der Szene so ein bisschen einen Switch, dass du immer noch so dieses hast, Leute, die reinkommen wegen Hawaii, davon krass inspiriert sind und das so auch als Ziel haben. Und dann Leute, die neu reinkommen, was immer mehr, ja, so wo so ein bisschen dieses Triathlon so ein bisschen wie so ein Marathon ist, ne? Also wie so eine persönliche Challenge, einfach so ein Ding, oh, ich will irgendwann in meinem Leben mal so ein Ironman schaffen. Und ich glaube, das hast du immer mehr, dass es in den Sport kommt auch. Also dass es so nicht mehr nur die Bubble ist und ich lebe Triathlon mit jeder Faser meines Körpers und bin total der Nerd und auf jeder Party bin ich halt der Triathlet, der nur über das neueste Material und sonst was redet. So, da gibt's ja die geilsten Jokes so und ja, es ist wie Jan Frodenis im Paul Ripke Podcast da gesagt hat, Triathlon, wenn du einen Ironman gemacht hast, das Schwierigste ist, nicht drüber zu reden. Und ich glaube, dass das so ein bisschen dieses Klassische so ist, wo es herkommt, wo die meisten sind. Und da ist natürlich dann Hawaii einfach voll im Fokus. Aber ich habe das Gefühl, es gibt da wirklich gerade so ein Shift, dass Triathlon, also Social Media hat da natürlich eine riesen Auswirkung auch, dass Leute dort berichten über ihre Reise, ihren ersten Triathlon, den sie machen, ihren ersten Ironman, den sie machen und sowas. Und dass das halt super viele Leute inspiriert, ihren Arsch auch hochzubekommen und auch mal mehr Sport zu machen oder vielleicht auch mal einen Triathlon zu machen oder einen 10-Kilometer-Lauf zu laufen oder was auch immer das ist oder täglich ins Gym zu gehen. Ist ja ganz egal, was es ist, aber es ist halt einfach cool zu sehen, dass das auch auf Social Media immer mehr stattfindet. Anscheinend nur irgendwie so, das ist natürlich auch wieder unsere Bubble, was man folgt dann, ne, irgendwie Outfit of the Day oder keine Ahnung was, sondern dass es wirklich genutzt wird, um Leute zu motivieren, zu inspirieren und da gibt es in meinem Gefühl immer mehr von und das ist halt spannend, wie sich das in den nächsten Jahren dann jetzt entwickeln wird, ob dann Hawaii immer so im Fokus steht oder ob, obwohl wahrscheinlich wird es das, weil die Leute, die da abstimmen, das sind die, die Wettkampfsport interessiert, die darauf Bock haben und die Leute, die einfach mal als persönliche Challenge Triathlon machen, die werden wahrscheinlich gar nicht an so Abstimmungen überhaupt teilnehmen, von daher wird das wahrscheinlich so die wird Hawaii schon oder die Ironman WM das Wichtigste irgendwie im Triathlon nach außen, in der Außendarstellung, bei Awards-Zeremonien und sonst was einfach bleiben. Aber ich finde es ganz geil, wohin sich der Sport entwickelt, wollte ich damit einfach nur sagen. Dass es immer mehr Leute gibt, die reinkommen in den Sport und das so ein bisschen, ja, wie so eine Challenge ist, so eine persönliche, ich kriege meinen Arsch hoch, ich mache das jetzt mal und dann im Optimalfall bleibe ich sogar dabei. Und das finde ich eine coole Entwicklung.
Ja, ich glaube, da hat tatsächlich auch ganz viel die Corona-Zeit so beigetragen, dass halt einfach dieses sich um sich selber kümmern, um den Gesundheitszustand und Fitnesszustand wieder fitter zu werden und halt einfach anfangen zu laufen oder Rad zu fahren. Ich meine, das sind ja einfach so Sportarten, die wirklich riesig im Trend sind und die brutal funktionieren. Und da hörst du dann ja tatsächlich, so wie du es sagst, irgendwie über allem steht dann immer so dieser Ironman Hawaii und ich hätte dann Bock, das auch nochmal zu machen oder zumindest ein Triathlon. Also da bin ich 100% bei dir und ich glaube, das ist nicht einfach nur in unser Bubble gefühlt, sondern das kriegt man ja auch irgendwie mit von Leuten, die halt nichts mit dem Sport oder vermeintlich nichts mit dem Ausdauersport bisher zu tun hatten, dass das halt wirklich so ist. Und das Schöne ist ja auch, da haben wir auch schon drüber gesprochen, dass sich so diese Communities, dass die sich verschmelzen. Also vor 10 Jahren war es jedem Radfahrer wahnsinnig wichtig zu sagen, dass er Radfahrer ist und der hat über die Triathleten gelästert. Mhm. Jeder Triathlet hat sofort erzählt, dass er Triathlon macht und Läufer waren eh nur so die ganzen Nerds, die vor irgendwas weglaufen. Und das hat sich ja komplett verändert. Und die Communities machen halt mittlerweile, also extrem viele von den Läufern fahren mittlerweile auch Rad oder die Radfahrer haben dann auch mal Bock, einen Marathon zu laufen. Und da führt dann natürlich irgendwann der Weg zum Triathlon. Also das ist definitiv so. Was ich ganz spannend finde, weil du halt dann doch immer, ja, das ist ja immer dieser Klassiker Ironman WM und Hawaii. Da gibt es ja jetzt auch wieder so ein Umdenken. Hast du ja auch mitbekommen, dass eine Umfrage rumgegangen ist an die Athleten, wo die WM zukünftig stattfinden sollte. Also da scheinen sich wirklich die 9 Verantwortlichen bei Ironman Gedanken drüber zu machen und es deutet darauf hin, dass vielleicht sogar schon nächstes Jahr, spätestens übernächstes Jahr, die Ironman dann WM dann wieder für beide Geschlechter gleichzeitig auf Hawaii stattfindet. Da ist mir irgendwie eine Idee gekommen, gerade auch so mit dem Pro-Ranking, weil das ja für mich auch eine der Highlights des Jahres waren, muss ich sagen. Gerade so Gregory Barnaby, der dann irgendwie, klar hat er davon profitiert, dass Patrick jetzt nicht am Start war in Neuseeland, was ich super schade finde, denn das wäre irgendwie cool gewesen, dieses Duell auch nochmal zu sehen, gerade weil Gregory Barnaby, glaube ich, auf der Halbdistanz gar nicht so viel schlechter ist als Patrick. Also da wäre es interessant gewesen zu sehen, wie dieser Kampf um die Plätze stattgefunden hätte. Bei den Frauen unfassbar stark, Cat Matthews, für mich auch definitiv eine der International Athletinnen des Jahres, weil die einfach das ganze Jahr performt hat und sie auch jeden Wettkampf 100 Meter mehr sprintet als alle anderen, weil die über den Zielstrich hinaus sofort wieder zu der Siegerin läuft, weil die ja wirklich so oft Zweite geworden ist dieses Jahr, aber dann halt einfach immer sofort weiter rennt zu Taylor Nipp oder zu Laura Philipp und denen gratuliert, obwohl sie in Nizza ja gar nicht mehr laufen konnte, aber diese 50 Meter zur Siegerin, die hat sie dann doch immer noch mit einem riesen Grinsen im Gesicht. Und Cat Matthews ist für mich wirklich eigentlich so Athlete International, das war, fand ich einfach auch die Art und Weise, wie sie halt einfach ihre Rennen bestreitet und auch die Persönlichkeit. Wirklich eine extrem coole Socke, haben wir ja im Januar auch kennenlernen dürfen. Ist ja auch einfach privat genauso, wie sie halt rüberkommt.
Ja.
Aber das war halt schon krass zu sehen, auch wie sie das dann durchgezogen hat und die Pro Series gewonnen hat. Also ich fand, die Pro Series war wirklich ein absoluter Gewinn für den Triathlon. Also mega gemacht, auch wenn man sich mal ein bisschen näher damit auseinandersetzt, diese Punkte in Sekunden, dass du halt einfach um jeden Kampf wirklich fighten musst, auch wenn du nachher 10., 11., 12. wird, hat halt einfach der Zeitabstand zur Siegerin eine Relevanz, weil du dann halt im Gesamtranking weiter nach vorne oder nach hinten kommen kannst. Und da ist mir irgendwie gekommen, dass das doch ganz cool wäre, weil ich finde, dieses rotierende System, zu sagen irgendwie, dieses Jahr machen wir dann nochmal ein Rennen in Nizza und du hast ja ikonische Rennen. Lanzarote ist ja auch zum Beispiel so ein ikonisches Rennen, Ironman Neuseeland, Ironman Australia, gut, da gibt es mittlerweile mehrere. Aber du findest ja schon überall auf dem Globus Rennen, die anders sind als Hawaii. Also jedes Rennen ist anders als Hawaii, aber die halt so einen Status hätten. Und ich fände es halt cool, wenn irgendwie so die Ironman WM immer auf Hawaii stattfindet, dass halt einfach das Rennen ist mit dem höchsten Prestige. Mhm. Aber du könntest ja darunter noch so ein B-Rennen machen, irgendwie so die International Open oder was auch immer, das Ding rotiert dann, findet immer an einem anderen Ort statt, hat dann auch eine andere Media Coverage, hat ein anderes Standing. Man könnte vielleicht dann sogar so weit gehen, dass man sagt, die Top 100 des Rankings werden eingeladen. Denn ich meine, wir haben jetzt schon Rennen gehabt in Texas und in Frankfurt, wo 80 Leute am Start waren und ob du jetzt 80 oder 100 nimmst oder man nimmt nicht 50, sondern nimmt vielleicht 75, das heißt, die Hawaii-Quali nicht schaffen, die haben dann die Möglichkeit, bei diesem US Open Rennen oder International Open Rennen zu starten. Und die hat dann nochmal eine höhere Punktzahl. Also du hast Hawaii, dann hast du halt dieses International Open Rennen, was halt rotiert, was überall anders stattfindet, was auch relativ früh bekannt gegeben wird. In 2 Jahren findet das International Open Rennen in Nizza statt, findet in Kopenhagen statt, findet in Hamburg statt. Und dann werden immer die Top 100 Athleten hingebracht, sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern, haben die Möglichkeit, Punkte zu sammeln, gibt dann vielleicht auch ein tieferes Preisgeld bis Platz 20 oder sowas und gibt halt mehr Punkte fürs Gesamtranking. Das fände ich eigentlich ganz cool, weil dann hast du halt immer dieses Lighthouse Hawaii, wo halt jeder hin will, was ja auch ganz klar über die Altersklassenathleten funktioniert. Aber ich glaube, dass das Rennen dann auch für die Amateure spannend wäre, wenn du halt einfach weißt, du triffst da auch die Topstars. Und dann hast du vielleicht die Möglichkeit, dass auch sehr, sehr viele, die auf Hawaii am Start sind, schon mal dieses Rennen dann nutzen, um auch da so ein kleines Aufeinandertreffen zu haben. Also das fände ich irgendwie ein ganz cooles Ding. Nils
Wunsch für 2025.
Ja, für 2025 werden sie das noch nicht umsetzen, weil sie davon noch nicht gehört haben. Aber das wäre wieder so eine Entwicklung zum Sport, die, glaube ich, ganz cool wäre.
Ja.
Weil das Pro-Ranking an sich ein absoluter Gewinn war. Das muss man wirklich sagen.
Es war ja nur das Pech, dass jetzt die WM einfach so spät war. Genauso für die Besetzung des Rennens war das ja auch so ein Ding, dass dann viele dann doch nicht mehr hingefahren sind, die sich dagegen entschieden haben, viele deutsche Athleten auch. Wenn das dann nächstes Jahr in Marbella ist, bin ich mal gespannt. Ich glaube, es wird noch hart umkämpfter.
Ja, wobei es war jetzt natürlich schon auch, muss man sagen, auch wieder ein krasses Rennen. Also wie bitter auch für Hayden Wild, sowohl in Paris als halt dann auch am Home Turf in Taupo, kurz vor dem Ziel dann wirklich,
es war krass,
ja, hochzugehen. Jelle Gaines hat sich das halt einfach auch perfekt eingeteilt, genauso wie Alex Yee. Aber solche Rennen zu bestreiten, wo du halt wirklich den Stier bei den Hörnern packst, geil, auch schon beim Radfahren dann irgendwie attackierst am Ende, jetzt in Taupo und dann monstermäßig anläufst und dann halt einfach 2 Kilometer vom Ziel überholt wirst. War auch von der Crowd her, finde ich, ein unglaublich cooles Rennen. Also da sieht man wirklich, wie Neuseeland halt auch Triathlon lebt. Also das haben auch die Athleten, oder was heißt die Athleten, Tino? Ich hatte einen Athleten am Start. Aber alle haben ja extrem positiv davon berichtet, dass es wirklich, glaube ich, ein richtig, richtig cooles Erlebnis war. Und die Frage ist dann jetzt halt, was machen die ganzen australischen, neuseeländischen Athleten? Kommen die dann nach Marbella oder ist für die dann halt der Aufwand, das ist ja auch im November, zu hoch dahin zu kommen? Also ich glaube, von der Leistungsdichte her, die Chancen haben, eine Medaille zu gewinnen, die werden kommen, denn Marbella, da hast du recht, ist ja einfach auch nochmal einen Monat früher.
Ja, einen Monat früher.
Als jetzt Taupo der Fall war.
Und man muss ja auch sehen, es sind ja mehr Athleten auf jeden Fall aus Europa, die irgendwie da im Ranking oben sind. Ich meinte jetzt auch gar nicht nur die WM, sondern ich meinte vor allen Dingen auch dieses Ironman-Ranking als einziges, dass das härter umkämpft ist, wenn es für noch mehr Leute zugänglicher wird, die eh da relativ weit oben sind.
Voll. Also
klar, du hast jetzt gesagt, irgendwie Hayden Wild, aber das ist ja dann so ein Athlet, der jetzt da mitspielt. Ist dann das wird interessant zu sehen, geht der jetzt voll auf die Mitteldistanz, wo geht's hin? Die Reise und wie der graced, das war natürlich absolut, absolut genial. Komplett von vorne das Ganze, den Stier bei den Hörnern gepackt, sagen wir immer so schön, und ist dann am Ende hinten richtig fliegen gegangen. Ach, aber das gehört ja auch dazu. Das macht ja ein geiles Rennen aus und wie schnell Jelle Gaines dann einfach auch kam, das ist schon so, boah, das war Wahnsinn. Und wie der da hochgegangen ist, also es war wirklich Flashback zu Olympia. Und ja, zeigt halt auch, das ist halt lang. 21 Voll. Kilometer ist noch was anderes als dann irgendwie T100, wo du 18 läufst, da wäre es gut gegangen. Bei der 73 WM mit 21 Kilometern ist es eben nicht gut gegangen und das finde ich halt super, super, super krass spannend zu sehen. Ich bin mega gespannt auf Marbella, habe ich schon gesagt, und wie die Ironman Pro Serie sich auch entwickelt gegenüber der T100 Serie. Das ist ja, sind wir jetzt nicht im Rückblick, sondern schon im Ausblick vielleicht so ein bisschen gelandet, weil die ja auch mehr Rennen haben, die T100 Serie, und die Contracts werden halt härter. Also dass halt wirklich die Leute, die gesigned sind, auch mehr Rennen starten müssen und sonst eben dann, ich weiß gar nicht, wie es genau aussieht, müssen wir Fred nochmal fragen, dann auf jeden Fall da Einbußen haben im Preisgeld, Antrittsgeld, Contractgeld, was auch immer. Aber monetär wird es halt anders sein als dieses Jahr. Und die wollen, glaube ich, versuchen, dass du die Athleten, die wirklich unterschreiben, auch dann bei den Rennen hast, dass das dann auch so passiert. Ja, und dann wird es einfach spannend. Ich glaube, du musst dich mehr entscheiden nächstes Jahr. Und das ist, glaube ich, vielen Athleten bewusst geworden, vielen Profis dieses Jahr. Was race ich? Welche Serie race ich und welchen Stellenwert hat Nizza/Hawaii? Plus welchen Stellenwert hat für mich persönlich ein Rennen wie die Challenge Rot? So, und ich glaube, da müssen viele Athleten noch stärker priorisieren, als sie es dieses Jahr gemacht haben, wenn sie bei diesen Highlight-Rennen, Highlight-Serien eben gut sein wollen. Und ich glaube, das wird richtig spannend. Der Kuchen wird immer größer, aber man wird nicht so, oder was man letztes Jahr gesehen hat, finde ich, das dann wieder als Rückblick nochmal, die Favoriten haben nicht immer performt. Also die, die du auf eins setzt, das geht halt einfach nicht. Du kannst nicht T100 gewinnen, Rot gewinnen und Hawaii gewinnen. So, das ist halt einfach, ja, da kommt dann irgendwie so ein Martin van Riel von der Kurzdistanz oder du hast dann nicht den Tag in Hawaii, weil du vorher in T100 Ibiza Peak Performance hattest. So.
Ja, ich weiß auch nicht, ob sich da die PTO so einen Gefallen mit tut, denn letztendlich muss man sagen, wenn du dir jetzt einfach mal so die Deutschen anschaust, gerade jetzt auch Mika, der sicherlich nicht ohne Grund jetzt die Flügel verliehen bekommen hat, sicherlich auch so das Highlight der letzten Woche, neuer Red Bull Athlet, der Helm von Sebastian Kienle geht über zu Mika Not, absolut verdient. Ich habe vorher so überlegt, so wem würde, also wir haben ja vorher auch schon intern darüber geredet, wer könnte so der neue Red Bull Athlet sein, das ist ja wirklich ein extrem cooler Marketingstreich, dass immer nur ein Athlet, / Athletin, wobei ich gar nicht weiß, ob Deutschland überhaupt schon mal eine Athletin hatte, oder ob das wirklich auch geschlechterübergreifend immer nur eine pro Nation ist, aber ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt eigentlich immer Männlein, Weiblein und in Deutschland kenne ich kein Weiblein, die bei Red Bull war, also da müsste eigentlich noch ein Platz frei sein, aber es gibt ja tatsächlich immer nur einen und der wird dann meistens auch Lifetime gesigned, also das ist wirklich schon so ein Deal, wo man sagt, das ist extrem cool und wir hatten ja vorher mal so überlegt, wem wird da passen und mir sind eigentlich tatsächlich so aus deutscher Sicht nur zwei Athleten eingefallen und das eine ist halt Fred und das andere für mich jetzt wäre Mika gewesen und Fred ist halt einfach in Blau, ist bei Erdinger so, da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, Getränkesponsor und man muss halt auch sagen und darauf wollte ich hinaus, dass Mika natürlich dies ja gerade so mit diesem Sieg in Zell, da hat er halt einfach schon ein Ding abgeschlossen und nicht nur dass er das gewonnen hat, sondern auch wie er das gewonnen hat, so die Art und Weise, wie er auf dem Rad schon weggefahren ist und da die Abfahrten runtergeknallt ist und sowas alles, das war schon, das ist halt einfach auch ein Typ, dann so die langen Haare, dann macht er die halt dann irgendwie vorm Zieleinlauf, kommt Cappy weg und dann wird die Mähne rausgeholt und so, das ist natürlich auch Red Bull Style und ich glaube, dass dieser Sieg in Zell, also jetzt überhaupt gar nicht für Red Bull, aber einfach auch so in der Außenwahrnehmung, weil Mika natürlich auch einer der Athleten ist, der dies ja ganz klar meiner Meinung nach aus deutscher Sicht ganz, ganz vorne mit dabei war im Ranking nationaler Athlet des Jahres, denn er hat ja auch bei den T100-Rennen absolut performt, genauso wie auch Rico, muss man halt auch sagen, also Rico hat ja auch nicht nur jetzt bei der WM wieder ein super Rennen gezeigt, sondern vorher in Singapur war es, nee, wo war es in der, dieses Hitzerennen?
Das letzte. Dubai.
Dubai, genau, Dubai, dann natürlich auch San Francisco, also er hat einfach auch richtig starke Rennen gezeigt, aber was Mika halt hat, und das ist, glaube ich, so dieser große Unterschied zu Fred und auch zu Rico. Der hat halt diesen Sieg in Zell.
Ja.
So, und ich glaube halt einfach so, wie du es gesagt hast, klar, ich glaube, in dem Moment, wo du ein T100-Rennen gewinnst, hast du so einfach gezeigt, du kannst wirklich alle schlagen. Aber ein Rennen beim 70-3, also ein Sieg ist halt immer ein Sieg. Das ist einfach so.
Ein Sieg ist ein Sieg.
Und das ist halt einfach dann letztendlich unterm Strich egal, ob es ein Ironman 70-3 ist oder ob es halt ein T100-Rennen ist. Wahrscheinlich ist es am meisten dann immer noch wert, wenn es mittlerweile ein Ironman-Rennen ist, was im Pro-Ranking auch ist, also im International-Pro-Ranking, dann hat es ja nochmal eine ganz, ganz andere, wie es halt in Zell auch der Fall war. Und ich sehe halt diesen absoluten Fokus auf die T100 dann doch auch teilweise so ein bisschen kritisch. Es sind coole Rennen und ich kann das auch voll verstehen, wenn man drin ist, weil es halt einfach dieser Klassenfahrtcharakter ist. Aber Ironman hat halt einfach auch sein Standing und seinen Stellenwert. Und was ich halt bei der PTO wirklich nicht gut finde, und ich glaube, da müssten sie wirklich was verändern, es müssten einfach mehr Leute an Start. Weil halt einfach diese 20 Leute, klar, man sieht trotzdem immer nur die Spitze, aber du hast eine andere Renndynamik und gerade auch diese 20 Meter, das macht ja einfach nochmal das Rennen härter. Deswegen gehen halt auch beim Laufen immer nochmal mehr Leute hops und sowas alles. Warum keine 30 oder 40 Starter? So, dann hast du halt einfach auch nochmal andere Charaktere dabei, die das Ganze durcheinander mischen können. Klar ist es schwierig, logistisch wahrscheinlich.
Kohle, logistisch, das, viele.
Das sind dann halt einfach wieder viele und sowas alles. Da musst du halt wieder mehr Übernachtung zahlen und sind alle im Race-Hotel und die Coverage wird schwieriger. Aber ich finde, dass sie sich mit diesem kleinen Starterfeld halt wirklich nur bedingt einen Gefallen tun. Und ich finde halt diesen absoluten Fokus auf die PTO als Athlet, der ist natürlich total reizvoll ist, was das Geldverdienen anbelangt. Aber was die Außenwirkung anbelangt, finde ich das dann doch schwieriger. Denn wenn du dann halt auch mal so, wäre für mich zum Beispiel auch dieses Jahr echt ein absolutes Highlight war Nico Mann. Mallorca, was für ein geiles Rennen mit Strati da, dieser Battle, wo er sich permanent, ich meine, das ist ja jetzt irgendwie schon so der wie nennt man das, dieser Special Move oder Sign, wenn du dich permanent so umdrehst, da gab es dann ja auch einfach so Signature Sign, genau, Signature Move von Nico, wie er sich da immer umgedreht hat und alle immer nur gedacht haben, Alter, guck nach vorne, guck nach vorne, guck nach vorne. Und dann hat er in Les Arbres auch so ein Wahnsinnsrennen gemacht. Also das ist ja schon auch, der Typ hat ja auch richtig, richtig performt. Und es gab halt einfach Zell am See ganz genauso. Also jetzt, da hat Nico nicht performt, leider nicht, aber war halt auch so ein Rennen, was einfach wahnsinnig Spaß gemacht hat, zuzugucken. Also die Rennen machen ja auch Bock. Das macht ja auch extrem Spaß. Und ich glaube, dass es schon Sinn macht, zu versuchen, einfach auch, ja, nicht nur T100-Rennen zu machen, sondern wirklich auch Ironman-Rennen zu machen und dann im besten Fall halt auch nochmal eine Langdistanz einzuschieben. Und dann wird es natürlich schwer, wenn quasi die PTO die Daumenschraube noch härter ansetzt und die Athleten halt einfach nur noch PTO-Rennen machen müssen. Ich meine, selbst die Norboys haben gesagt, sie konzentrieren sich jetzt aufs Pro-Ranking. Das ist deren Prio Nummer 1. Klar, die müssen jetzt vermutlich auch nicht so auf die Kohle gucken wie andere. Aber die haben auch erkannt, okay, irgendwie ist das dann doch schon das, was unterm Strich dann wohl das ist, was auch die Sponsoren und halt auch die Fans am meisten interessiert.
Ja, ja, definitiv. Also, ja, können wir mal gespannt sein, wer was priorisieren wird einfach. Du hast angesprochen, Nico Mann übrigens auch jemand, den wir 2025 auf jeden Fall mit ans Podcast-Mike holen müssen, weil der Typ ist auch noch unfassbar witzig. Also das wird safe dann auch wieder eine richtig gute Episode. Also Nico, kannst dich schon mal warm reden.
Muss er gar nicht, das macht er glaube ich
die Einladung steht. Ja, aber das ist so, hast du ein absolutes Highlight aus 2024, wenn wir zurückblicken, 28. Dezember, so, was ist dein Triathlon-Highlight 2024 gewesen? Das kann persönlich sein, das kann ein Profirennen sein, das kann ein Ride sein, ein Wettkampf sein, ein egal was.
Kurze Werbung. Werbung Ende.
Boah, ich glaub tatsächlich irgendwie persönlich war es, glaube ich, klingt jetzt albern, aber war es, glaube ich, tatsächlich irgendwie das Matschfußrennen.
Weil geil. Das einfach so, ja, geil.
Weil das einfach so im Ganzen, das war halt so eine absolute Last-Minute-Aktion. Also das war wirklich, ich bin ja dann eigentlich am Tag vorher erst den Startplatz herbekommen. Also von Frank über Wahoo, gesagt, komm vorbei und der Startplatz liegt hier bei mir, kannst du dir abholen. Und dann bin ich halt früh morgens halt Kiste in den Wagen geschmissen, hochgefahren, sind ja auch nur 50 Minuten von Hamburg nach Kiel, wenn man gut durchkommt. Und dann war halt einfach, glaube ich, so diese Atmosphäre. Wir hatten halt Mega-Wetter, habe ich ja auch schon alles erzählt. Dann irgendwie die Strecke, so vertraute Pfade, die ich normalerweise auf dem Rennrad immer fahre. Und einfach diese Gesamtatmosphäre. Und das ist halt einfach das, was für mich gerade den Sport ausmacht. So eine abgesperrte Strecke, dann doch irgendwie ballern bis zum geht nicht mehr, bis Sebastian Kiene das Hinterrad auseinanderfliegt. Und Sepp Breuer sich dann doch sagt, okay, ein bisschen ruhiger fahre ich jetzt. Und dann fährst du da mit so 6 Leuten, die irgendwie sich fahren bis zum geht nicht mehr, obwohl es gar keinen Zielstrich gibt.
Und es um nichts geht.
Freuen sie, ja, genau, es geht überhaupt gar nichts, es gibt nicht mal mehr eine Zeitnahme. Zwischendurch hältst du an, isst richtig gut, dann fährst du aber wieder weiter. Also das war für mich, glaube ich, tatsächlich so persönlich. Rennmäßig, muss ich sagen, war für mich der Moment, als wir in Rot waren, am zweiten Anstieg und Magnus Ditlev da schon dieses Loch von, glaube ich, 3,5 Minuten rausgefahren hat. Sein Betreuer Kasper angrinst und sagt, this is gonna be easy work today. Das war für mich so, das war so der Moment des Jahres eigentlich, weil da einfach wieder bewusst war, was das für ein Typ ist und wie der das dann durchgezogen hat, Streckenrekord aufgestellt hat, unglaublich Rad gefahren ist, danach auch noch einen fantastischen Marathon gelaufen ist. Also das war für mich wirklich so der Moment und auch, muss ich sagen, auch der zweite Platz auf Hawaii, wie er ihn, vor allem die Art und Weise, wie er ihn erkämpft hat, und wie er sich auch im Ziel, mit welcher Demut er diesen zweiten Platz gefeiert hat, das war wirklich in Kombination mit dem Sieg in Miami. Er ist in Singapur noch gestürzt, hat sich die Hand gebrochen, dann irgendwie in Rot zurückgekommen. Ah, das ist für mich echt so ein Typ, wo ich sage, alter Schwede, krasser, krasser Kerl einfach. Auch so diese Bescheidenheit, die der an den Tag legt. Aber das würde ich so sagen, so Magnus Ditlev international gesehen, dieser Moment in Rot und für mich persönlich Matschfuß.
Ja, bei mir war es auch rennmäßig, kann ich sagen, Challenge Rot. Einfach als gesamtes Ding. Also gerade so Zieleinlauf. Also ich weiß noch genau, wie du da, wie ich auf der Videografen-Pressetribüne da stand. Zieländer von Ditlev gefilmt, habe diese krasse Performance einfach und allem, was vorher schon passiert ist. Und dann war das schon so euphorisch und so, boah, krass, was für eine Zeit. Und du warst so geflasht schon den ganzen Tag. Und hast aber schon die ganze Zeit gesehen, oh, was, wenn Anne, kommt die wirklich an die 8 Stunden ran? Und als Anne dann ankam und diese knapp über acht Stunden da gemacht hat und da nochmal ins Ziel gelaufen kam, das hat dem bei mir nochmal eine Spur draufgesetzt, muss ich sagen. Weil das so eine Performance war, wo ich dachte, boah, Alter, ist es, also wo geht es jetzt hin? Macht jetzt einfach 8, Anne 2. Nächstes Jahr irgendwie unter 8 Stunden hier und das war dann auch danach in diesem Athletenbereich, wo die Profis dann zusammensaßen, war das auch bei allen nochmal so ein Thema und Rudi van Berg hat dann noch so einen geilen Spruch gesagt, irgendwie so, was die gelaufen. Und dann, ich weiß nicht mehr, was das war, 5 schnellste Zeit gesamt laufen.
Nee, ich glaube tatsächlich 2. Beste.
Ach genau, 2. Beste.
Ich glaube, es ist wirklich nur Magnus ist schneller gelaufen, ansonsten ist Anne Haug die 2. schnellste Zeit. Stimmt, von allen sowas gerannt, meine ich. Ich weiß es jetzt nicht mehr sicher, aber ich glaube ja.
Auf jeden Fall, dann so, war einfach nur so, boah, das wäre ich auch gern gelaufen. Und so, shit. Das war einfach so, also wo du bei den Männerprofis, den internationalen Männerprofis, die irgendwie da um den Sieg kämpfen, ums Podium, um große Rennen, um die zu gewinnen, dass diese sehen und realisiert haben gerade, shit, Anne hat hier gerade, also was die da in den Asphalt gebrannt hat, gerade beim Laufen und auch in der Gesamtperformance, das war so unglaubwürdig. Also das war bei denen wirklich, du hast es gesehen, die konnten das nicht richtig greifen und verarbeiten, was Anne da gerade aufs Parkett gezaubert hat. Und das fand ich nochmal irgendwie so in Kombination mit diesem Zieleinlauf, den ich dann gefilmt habe, dann von Anne und dann gleichzeitig noch mit den paar Profis da am Tisch gesessen und wie die dann darüber gesprochen haben, das war für mich so dieses beeindruckendste Erlebnis Triathlon-Jahr. Und dann persönlich muss es natürlich sein und ja, ist es klar, auch Ironman Frankfurt. Aber jetzt gar nicht so diese Performance oder dieser Tag oder sowas, sondern ich kann so einen Moment rauspicken und das war auf dem Rad, wo ich dann wirklich erstmal gefahren bin und irgendwie gemerkt habe am Anfang, oh, so richtig leicht fühlt sich das alles nicht an, was wird das heute für ein Tag, und einfach Gas gegeben habe und dann ist eine Gruppe, hat mich überholt, noch eine Gruppe hat mich überholt und irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, so, ich fahre jetzt einfach mit. So, wird schon passen. Und das war ein cooler Moment und der coolste kam dann, wo ich dann irgendwann auf den Tacho geguckt habe und das war dann bei Kilometer 130, Kilometer 130 oder so, und ich habe runtergeguckt und ich hatte immer nur auf meinem kleinen Garmin dann aktuelle Wattzeit und sonst was, habe ich dann so ein bisschen durchgeflickt, und weil ich habe mir Durchschnittswatts und so bewusst nicht anzeigen lassen. Und dann hatte ich Durchschnittswatts kam dann und dann habe ich gesehen, dass ich Durchschnittswatt irgendwie nur 8 Watt weniger gefahren bin bis Kilometer 140 als 2022 bei der Challenge Rot, wo ich so unfassbar fit war. Also es hat sich auch viel härter angefühlt. Es war auch viel härter. Aber das war so ein Moment, wo ich dachte, boah, krass. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass ich hier so eine Bike-Performance bis Kilometer 140, also wurde dann auch hinten raus nochmal wirklich zäh und lang. Und ich habe da auch nochmal gut was gedroppt an Watts. Aber das war so ein Moment, wo ich so richtig stolz war und überrascht war von mir selber, was dann irgendwie beim Ironman Frankfurt noch ging. Und das war super cool. Und dann in dem Moment habe ich dann auch realisiert, das könnte beim Laufen lang werden.
Aber die Laufzeit war immer noch schneller als die Radzeit.
Ja, ja,
das ist ja immer der Superbonk. Das ist ja der Superbonk, wenn die Radzeit schneller ist als die Laufzeit, dann ist wirklich, aber das hast du ja noch gut hingekriegt.
Konnte ich vermeiden. Es hat nicht mehr viel gefehlt, aber ich konnte es vermeiden. Nee, das war so auf jeden Fall mein Highlight 2024. Einmal Rennen, Challenge Rot als Ganzes und dann natürlich mein Rennen beim Ironman Frankfurt.
Und athletenmäßig? Also hast Anne angesprochen, stimmt natürlich ja auch ganz klar. Das war wirklich, boah, das war krass. Also
ich glaube, athletenmäßig könnte ich mich gar nicht festlegen, weil da war so viel, du hast angesprochen, Magnus Ditlev, Patrick mit dem Lauf auf Hawaii, Anne mit der Gesamtperformance in Rot mit diesem Lauf, dann Laura mit dieser Gesamtperformance in Nizza, wo ja, gerechnet habe ich damit auch nicht und wie souverän sie das gemacht hat. Und auch dann beim Laufen, wo du eigentlich die losgelaufen sind und du dachtest, oh, Cap Matthews, das wird eine harte Nuss, die ist einfach so stark beim Laufen und gerade beim Ironman hinten raus, die ist so solide, die zu schlagen wird schwer und dann bei Kilometer 10 oder 12 oder so irgendwo attackiert die sie und ich denke, boah, hält die das durch? Das war schon,
das einfach, war schon Bilderbuch.
Oh, das war einfach also wirklich das geil.
Das muss man echt sagen und auch, weil ja doch einige auch gesagt haben, so, oh, Anne mit den Platten und sowas alles, boah, das wäre schon, also was Laura da aufs Parkett gezaubert hat in Südfrankreich, das wäre für Anne richtig, richtig, richtig schwer geworden, weil halt einfach alles, also auch wie sie Rad gefahren ist, du hast halt einfach gemerkt, die hat sich so mit der Strecke auseinandergesetzt, mit den Handschuhen, mit allem, einfach ein anderer Helm als sonst, damit sie halt das Visier hochklappen kann an den Anstiegen und so. Ja. Das war wirklich dermaßen generalstabsmäßig geplant, also nicht, dass Anne das nicht auch, also überhaupt nicht, gar nicht, aber das war wirklich eine krass WM-würdige Leistung. Ist ja auch schon richtig gut geschwommen für ihre Verhältnisse, das muss man halt auch sagen. Also das war wirklich extrem beeindruckend. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich schon beim Radfahren, also so irgendwie erster Anstieg schon gedacht habe, die schlägt heute keiner. Also das war, weil auch ich habe auch zu keinem Zeitpunkt beim Laufen irgendwie gedacht, dass Kat noch eine Chance gehabt hätte, weil einfach auch Laura vom ganzen Gesichtsausdruck so souverän war. Und dann ja auch, ich meine, irgendwie, was hat sie, ich weiß gar nicht, ob sie es in T2 vergessen hat oder ob sie es nicht in den Beutel getan hat mit der Brille und sowas alles. Das sind ja auch so Kleinigkeiten, die ja nachher nerven können. Aber das war schon wirklich ein extrem souveränes Rennen. Also da hast du schon recht, das war wirklich extrem cool. Und was spannungsmäßig, was ich vergessen habe, glaube ich wirklich das Spannendste war wirklich die das Teamrennen in Paris.
Ja. Da habe ich am meisten mitgefiebert, 100%, habe ich geschrien,
ja,
habe ich vom Fernseher geschrien. Also ich habe schon beim Einzelrennen geschrien, wo dann die Stürze waren von Lisa und Laura, also das war auch schon so ein Ding. Oh, Olympia ist halt einfach auch einfach richtig, richtig cool gewesen, sicherlich auch, ja, absolutes Highlight, so dieses komplette Olympia-Ding dann mit für uns in der Bubble natürlich dem absoluten Highlight jeglicher Triathlon-Rennen dann in Paris und allem drumherum, wird jetzt in der Seine geschwommen oder nicht und dieses ganze Hin und Her und oh, machen die das wirklich und auch mit dieser Strömung da, also das war schon einfach genial. Aber dass wir das jetzt auch schon wieder vergessen haben, obwohl es das Rennen ist, wo wir am meisten mitgefiebert haben und am meisten den Fernseher angeschrien haben, zeigt halt auch wieder, ey, das ist eigentlich das Krasseste, was es gibt, Olympia, aber trotzdem reden wir über Nizza und über Hawaii und über Rot, weil es jedes Jahr stattfindet und irgendwie dann im Triathlon-Kontext bei uns dann doch eine höhere Relevanz hat und irgendwie doch mehr stattfindet und mehr präsent ist und mehr man sich damit im Vorfeld beschäftigt und mit den Protagonisten sich noch mehr auseinandersetzt und wir haben schon oft gesagt, dass es eigentlich schade ist, aber irgendwie, also ich habe jetzt auch keine Lösung, was man da machen müsste und wie die Kurzdistanz attraktiver wird oder keine Ahnung was. Das ist, eigentlich ist die attraktiver zum Zuschauen. Es ist schneller, es ist besser, um vorm TV zu sitzen, weil du spätestens nach einer Dreiviertelstunde ist das Ding halt irgendwie zu Ende und die sind im Ziel. Das ist, die Athleten sind mega cool, es ist viel offener, was passiert und, aber ja, trotzdem bist du irgendwie da bei einer 8 Stunden Hawaii-Übertragung und sprichst dann da wieder rüber. Also vielleicht ist es auch, weil es mehr drüber zu reden gibt, ich weiß es nicht, mehr zu fachsimpeln und im Vorfeld schon viel mehr passiert. Aber es ist eigentlich krass, das zu sehen, oder nochmal?
Ein Großteil ist tatsächlich so die Nahbarkeit der Athleten im Sinne von, dass du halt einfach wirklich im gleichen Rennen bist. Das macht halt einfach den Triathlon aus. Du bist halt einfach mit den Topstars auf dem Center Court, wenn du in Rot, Hawaii oder wo immer startest. Ja. Sie sind halt im gleichen Rennen, du siehst sie genauso leiden, sie kommen dir entgegen und alles. Ich glaube, das macht einfach wahnsinnig viel aus. Aber ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Simon Henseleit, der ja leider, haben wir auch schon drüber geredet, seine Karriere beenden muss aufgrund einer Herzerkrankung oder eines kleinen Herzfehlers, der halt jetzt nicht lebensbedrohlich ist, aber der halt bei entsprechendem Bluthochdruck gefährlich werden könnte. Und so wie es aussieht, er war jetzt ja in St. Moritz in der Höhe, macht er jetzt den Zephyrus, der ja die Joël Filliol-Truppe immer fotografisch begleitet hat. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Da waren auffällig viele Fotos von Simon jetzt aus St. Moritz. Das fände ich ehrlich gesagt ganz cool, weil er ist ja schon so ein extrovertierter Typ, der halt auch gerne, würde ich sagen, so das Ganze nach außen präsentiert. Und das, weil wir haben ja sogar, als er bei uns zu Gast war, haben wir ja sogar mit ihm darüber geredet, dass die Kurzdistanz relativ schlecht präsentiert wird, irgendwie nach außen und auch auf Social Media. Und das, fände ich, wäre doch eigentlich für Simon eine gemachte Aufgabe jetzt, wenn er halt nicht mehr Kaderathlet sein kann aus gesundheitlichen Gründen. Man will ihn aber irgendwie trotzdem noch halten in der Truppe, weil er auch einfach ein netter Typ ist, der, glaube ich, auch für den Charakter der Mannschaft gar nicht so schlecht ist. Und der könnte doch jetzt mal so inoffizieller Social-Media-Beauftragter werden, könnte das Ganze fotografisch begleiten, das ja. Hat er ja schon gemacht, und könnte halt einfach mal so ein bisschen die Truppe nach außen präsentieren, Simon und /DTU. Also da könnte man doch einfach die Förderung weitermachen. Ich weiß, es ist in Deutschland nicht ganz so einfach, aber das fände ich eigentlich ganz cool. Vielleicht kann Suzuki als Hauptsponsor da ja nochmal ein kleines Sümmchen Multimedia-Budget, heißt es doch, oder, Nicky Boy?
Multimedia-Budget. Ich fände es, genau. Ich würde es auf jeden Fall unterstützen und fände es genial, wenn Simon das machen würde, dass da viel mehr aus Athletensicht dann drin ist. Und du hast recht, das ist mir auch aufgefallen, dass da mehr berichtet wurde, als man das gewöhnt ist. Also Simon,
das fände ich super.
Simon,
super.
Von uns hättest du den Job.
Wir haben nur nicht das Multimedia-Budget. Das ist das Problem.
So sieht's aus. Das muss dann irgendwie anders rein. Görkeman, nur ganz kurz. Du hast gesagt, du hast nur bis 8 Uhr Zeit. Wir haben jetzt 8.05 Uhr. Wir müssen das Intro noch aufnehmen. Ja. Was macht deine Zeitplanung? Können wir noch weiter schwadronieren über 2024? Oder?
Nee, wir müssen kurz noch so Downpoint. Downpoint und dann nochmal.
Nee, darüber würde ich eigentlich nicht drüber reden.
Hast du keine, oder?
Wenn ich habe keinen. Bei mir gibt es keine Downpoints.
Bei mir die Party auf Hawaii. Das war für mich wirklich so.
Ich dachte, dein Rennen in Frankfurt.
Nein, das war. Das habe ich mit Würde getragen. Also das war ja auch irgendwie gerade so in der Vorbereitung, also so die letzten 6 bis 8 Wochen, als ich dann den Platz hatte von Mainova. Und das hat schon richtig Bock gemacht. Also das ist auch etwas ausblickmäßig 25, was definitiv, also so diese Zielstrebigkeit, also dieses wirklich Trainieren, nicht nur Sport treiben, sondern Trainieren auf Punkt X. Ich meine, da haben wir in den letzten Episoden auch schon viel drüber geredet. Wir brauchen unsere Highlights.
Ja.
Stehen ja auch schon 1 oder 2. Aber das hat extrem Spaß gemacht. Und das gehörte dann ja irgendwie zu Frankfurt auch dazu. Der Moment, klar, das war super hart. Der war aber auch wirklich nur super hart, weil Kasper und Anna an der Strecke waren. Also weil ich halt einfach die enttäuschen musste. Quasi für mich selber war das okay, weil es ja irgendwie... Ich weiß, woran es liegt und kann das besser nachvollziehen als wahrscheinlich viele andere, weil das ja mein Job ist. Insofern war das in Ordnung und hat auch Bock gemacht. Nee, aber so die Party auf Hawaii, und damit meine ich gar nicht die Awards, auf der war ich nicht, aber so dieses danach, wie leer das war, wie viele Kerle da waren und dass halt einfach überhaupt keine Stimmung aufgekommen ist. Und die Party im Hugos, die war noch okay, aber als wir dann rübergegangen sind zum Lulus, wo normalerweise wirklich immer dermaßen der Bär gesteppt hat und wo einfach gar keiner war, das war wirklich so, wo ich gedacht habe, alter Schwede, das habe ich komplett anders in Erinnerung. Und ich meine, es war jetzt das 12. Mal, dass ich da war, und die 11 Male davor war es wirklich einfach, ja, da hast du echt gemerkt, das tut dem Ironman Hawaii nicht gut, dass nur ein Geschlecht vor Ort ist. So, das war so da mein Downsider. Und ja, genau, vorgenommen, was für 25, habe ich schon erzählt. Also ich fände es cool, so eine Routine zu haben. Und da helfen mir halt ganz klar Ziele. Wie wahrscheinlich nahezu jedem von euch. Nicky Boy, bei dir, einfach wieder Sport machen. Nicht regelmäßig, sondern einfach wieder nur Sport machen.
Ja, ich habe so ein Déjà-vu gerade. Ich habe mir ja letztes Jahr dann das Ziel mit Projekt dabei gesetzt, was ich nicht erreicht habe, was aber dazu geführt hat, dass ich natürlich wieder viel mehr Sport gemacht habe. Bis zum großen Ziel Ironman Frankfurt hat das auch super geklappt. Und ja, man muss ja immer Learnings aus den Sachen, die man gemacht hat, ziehen. Und das Learning, was ich jetzt habe, ist, Ziele funktionieren bei mir auf jeden Fall. Aber ein großes oder ganz, ganz großes Ziel, was über allem steht, funktioniert vielleicht für mich nicht so super gut. Weil das natürlich auch, wenn dann irgendwie Rückschläge sind, wie jetzt da die Verletzung, die ich hatte. Oder ich hatte ja so viel dieses Jahr, das ist echt, also wie oft ich dieses Jahr irgendwas hatte, krank war, sonst was, umgeknickt bin, das war was für 10 Jahre normalerweise vorher. Und trotzdem habe ich immer wieder reingefunden und das hat auch funktioniert dann mit diesem großen Ding Ironman Frankfurt und da halt eine gute Zeit hinsetzen, aber dann danach halt wieder nicht mehr. Der Klassiker. Das heißt, wir haben ja schon im vorletzten Podcast drüber gesprochen, was eine gute Saisonplanung wäre. Mit so mehreren Events. Ich würde jetzt gar nicht mehr groß Ziele oder sonst was nennen, sondern für mich einfach 2025 will ich geile Events machen, sportlich gesehen. Und ich muss gar nicht mit 100% Fitness an der Startlinie stehen, sondern mir reichen 90-95% oder auch mal 85%. Also so, dass du halt Spaß hast, das Ding zu machen und natürlich auch, also weiß glaube ich mittlerweile jeder irgendwie nur, da jetzt mich, wenn ich eine BIP mir anpinne, dann mache ich schon das, was an dem Tag möglich ist und gebe da Gas. Also da jetzt irgendwie nur im GA1-Bereich ein Event, ein Rennen oder sonst was machen, das ist auch nicht so meins. Sondern dann wird schon Gas gegeben und da halt irgendwo, eigentlich wie du es beschrieben hast bei Matschfuß und natürlich irgendwie trotzdem auch fit sein, dass man da eine gewisse Leistung einfach bringen kann. Aber das so übers Jahr verteilt, so häppchenweise, dass du immer irgendwie vielleicht mal mehr Rad fährst, weil jetzt kommt dann erstmal irgendwie Mallorca 312. Das heißt, jetzt schwinge ich mich auf die Rolle und gucke, dass ich das Gravelbike mal wieder entstaube und geile Gravelrunden hier erkunde. Und dann irgendwann im Herbst läuft man nochmal einen geilen Herbstmarathon und dann läuft man wieder mehr. Also, dass man so ein bisschen verschiedene Themen hat und verschiedene irgendwie Schwerpunkte, was man dann auch im Training macht. Und das so übers Jahr verteilt, dass man dann immer viel macht. Aber ich glaube, sowas, so eine Routine, wie du angesprochen hast, das wäre geil, dass man so eine Gruppe hat, viermal die Woche, Swimbike Run, Gym.
Das ist Ziel für 25, Nick. Nicky Boy, das hört sich gut an. Gut, in dem Sinne, letzte Episode in 2024. Guten Rutsch, kommt gesund ins neue Jahr 2025, das wird schnell und gesund. Du hast es gesagt, Nicky Boy, du hattest dieses Jahr relativ viele Rückschritte, das ist wirklich, da merken einmal wieder, wie wichtig die Gesundheit ist. Letztendlich muss man fast sagen, alles.
Also mir wurde es ja angekündigt, ne? Ja, wart's ab, wenn du Papa bist.
Ja.
Dann sieht die Welt anders aus und die Welt sieht anders aus.
Ja, aber wird auch wieder besser. Wird auch wieder besser. Das klappt auch. Spätestens in dem Moment, wo Frieda in der Kita ist und ihr dann ein bisschen mehr Zeit habt, auch mal.
Du meinst, wo die dann alle zwei Wochen eine neue Krankheit aus der Kita mitbringt?
Nein.
Also das wurde mir jetzt schon angekündigt.
Die ist doch, nee, ach Quatsch. Auch das ist alles Einstellungssache.
Gut. Sehr gut. Ja, von mir auch. Guten Rutsch. Kommt gut rüber in 25 und wir hören uns. Wir hören uns im neuen Jahr erst wieder. Und dann kommen wir mit neuen Ideen. Mit neuen Races. Wir nehmen euch mit auf die Reise.
Nicky Boy, ich gucke mir die Norwegian Method an. Ich gucke wirklich, ob die da alle von jung bis alt auf Langlaufskiern durch die Gegend fahren und werde davon berichten nächste Woche.
Guck dir das an und mach dir Notizen, weil, wie gesagt, nächstes Jahr wird schnell.
Ja, in dem Sinne, guten Rutsch.
Guten Rutsch, bis dahin und tschüss.